redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Wie lange haben wir jetzt nicht? Vier Wochen? Sechs Wochen?
Nee, zwei Monate.
Zwei Monate.
Anfang Oktober, Mitte Oktober ungefähr, das war das letzte Mal.
Seit du auf deine große Welttournee gegangen bist?
Es waren vier Länder.
Also na, immerhin. Also viele Länder habe ich in vier Wochen, acht Wochen nicht bereist.
Tja, na siehst du mal.
Wie läuft's? Seid ihr fertig eigentlich oder gibt's die Science Busters mit dir noch?
Jein, also das Ding ist, die Tour war fast fertig. Also wir hätten noch zwei Shows in Salzburg und eine in Oberösterreich irgendwo gehabt. Mhm. Aber dann ist leider und tragischerweise Heinz Oberhummer verstorben. Also einer von den.
Was? Oberhummer ist tot?
Hast du das nicht mitbekommen?
Nee.
Heinz war ja schon
Ende die 70, ne?
War der ja, 74 und die letzten paar Vorstellungen, also die letzten vier in Liechtenstein und in der Schweiz und in Graz und in Klagenfurt, glaube ich, da war er ja schon ein bisschen, eigentlich die letzte Show, die er gespielt hat, war in Hamburg. Ja. Und da war er schon ein bisschen erschöpft und ein bisschen überarbeitet und hat auch so ein bisschen so vielleicht irgendwie Lungenprobleme gehabt und hat dann gemeint, er muss sich ein bisschen erholen. Und es sah eigentlich auch lange Zeit so aus, als bräuchte er wirklich noch ein bisschen Erholung, weil es in der Tour ja auch stressig ist. Ja. Und wir haben dann die Tour mit einem anderen Kollegen aus Graz weitergespielt. Der hat auch wunderbare Sachen gemacht. Wir haben dann immer Erdsuppe gekocht und so weiter, so ein Mikrobiologe. Und dann mehr oder weniger plötzlich war er auf einmal dann im Krankenhaus und hat dann noch eine Lungenentzündung bekommen dazu. Und dann war es irgendwie von einem Tag auf den anderen. Zuerst hieß es noch, es geht ihm ganz gut, er muss ihn noch erholen. Und dann hieß es, er ist leider verstorben. Also das war am 24. November. Und jetzt haben wir dann natürlich dann die letzten Vorstellungen dann noch abgesagt. Also jetzt seit Anfang Dezember passieren die Science Busters jetzt mal, also es wird dann keine Shows und es wird dann vermutlich im nächstes Jahr dann wieder entsprechend mit anderen Programmen und anderer Besetzung weitergehen. Aber momentan ist halt gerade aus diesen Gründen Pause.
An dem Alter eine Lungenentzündung ist kein Spaß, denke ich mal. Also ich hatte ja eine mit, ich weiß gar nicht, wann waren das, 8 Jahre her oder so. Und das war schon kein Spaß. Ich glaube, wenn ich mir vorstelle, sowas dann mit Anfang oder Mitte 70, wo das Herz sowieso nicht mehr so gut mitmacht, wo alles nicht mehr so gut mitmacht. Ja. Krass, nee. Habe ich echt nicht mitbekommen.
Ja, das war halt, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nochmal bei Facebook das irgendwie kurz, also wir haben das auch nicht großartig groß kommentiert. Es gab halt irgendwie eine offizielle Mitteilung von den Science Busters und von der Science Busters Facebook-Seite und Homepage und das habe ich dann entsprechend geteilt, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie durch die Medien getrieben hätten oder sowas. Ja, also das ist ja auch nicht das, was man dann machen will. Also natürlich gerade in Österreich war das überall in den Nachrichten, gab dann auch irgendwie Nachrufe in allen Zeitungen, weil in Österreich sind die Science Busters und vor allem auch Heinz Oberhummer ja durchaus sehr populär. Also ja. Es gab dann gestern lief auf Dreisat noch eine Sondersendung, es ist eine Science Buster Show. In Österreich liefen ein paar Shows wiederholt worden. Also, zumindest in Österreich war das schon wirklich so gut wie jeder Zeitung und jedem Medium war das schon eine Meldung wert. Also,
was ich so faszinierend finde, ist, ich habe diese Sachen für die Wissenschaft, also für die Sendung hier, ich lese das halt mit dem RSS-Reader und habe so jede Menge Feeds irgendwie, die ich dann so lese. Und selbst da ist das nicht an mir vorbeigeflogen. Also ich habe das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Das ist ja echt faszinierend.
Also in meinem Blog habe ich nichts geschrieben. Ich glaube, die GWOP hat was geschrieben. Die hat einen Artikel drin gehabt.
Ja.
Falls du deren Blog abonniert hättest, da wäre es drin gestanden. Also die hatten was drüber geschrieben, das weiß ich. Und noch ein paar andere. Also ich glaube, der humanistische Pressedienst oder sowas. Und die Technische Universität, deren Newsfeed hat das gehabt drinnen. Also es ist jetzt nicht so, es war, wenn du halt, ich meine, in Österreich, wie gesagt, da war es wirklich so auch in der Zeit im Bild, im ORF und so weiter. Mhm. Also da war es wirklich überall eine Meldung. Und ansonsten, ja, es hängt halt immer davon ab, was die dann deine Algorithmen anzeigen und was nicht. Aber
ja, in der Tat. Echt faszinierend. Nee. Wird es dann nächstes Jahr mit dir weitergehen oder besetzen die komplett neu? Also der Gruber ist dann ja wahrscheinlich wieder gesund.
Ja, also das, da, wie gesagt, die genauen Pläne werden dann auch entsprechend bekannt gegeben, aber es wird schon weitergehen. Es wird, ist zumindest der aktuelle Plan, dass es halt weitergehen wird, auch mit mir. Mhm. Und Werner Gruber, wie gesagt, der ist, das, was der gehabt hat, ist ja auch nicht unbedingt etwas, was man jetzt mal so einfach hinter sich lässt, ja, oder hinter sich lassen sollte. Meine, wenn man irgendwie spontan und ohne bestimmten Grund einfach mal einen Herzstillstand hat und dann irgendwie im Koma liegt tagelang, dann sollte man nach Möglichkeit nicht unbedingt so weitermachen, wie man vorher weitergemacht hat, weil der Werner ja auch nicht unbedingt bis jetzt das gesündeste aller Leben geführt hat, also eher das Gegenteil davon, ja. Mhm. Also wird Werner vermutlich auch wesentlich weniger machen, also wesentlich weniger da sich engagieren und weil er wird auch irgendwie ein bisschen schonen.
Und weniger Auftritte, vielleicht nicht drei in der Woche, sondern nur einen oder irgendwie sowas. Das würde
ja also es gibt auch keine bestimmten Pläne. Also ich werde da mitmachen und mit dem Helmut, der Biologe aus Graz, mit dem wir schon den Rest der Tour zu Ende gemacht haben, der ist auch irgendwie, ist halt nicht nur Biologe, sondern eben auch also auf der Uni auch so große Programme zur Öffentlichkeitsarbeit mitmachen, Labore und so weiter, also der ist da auch, kennt sich auch gut aus und der war auf der Show auch schon das einige Male dabei und das kam auch immer super an, also gerade mit seiner Erdsuppe, die er da immer gekocht hat und so weiter. Erdsuppe. Ja, Suppe mit Erde. Also einer sind jetzt Dinge, die er unter anderem sowohl wissenschaftlich eben als auch populärwissenschaftlich bearbeitet ist, wie man Erde essen kann. Ja, also da arbeitet mit dem Schweizer so Molekularkoch zusammen und die, man natürlich kannst du nicht einfach irgendwie auf die Wiese gehen und irgendwie die Erde in den Kochtopf löffeln, sondern da solltest du irgendwie schauen, dass du die ganzen schädlichen Mikroorganismen irgendwie rauskriegst und so weiter, dass das Ganze halt nicht gesundheitsschädlich ist. Andererseits aber halt doch noch die speziellen Geschmäcker, die halt so in der Erde drin sind, irgendwie erhalten ist und da.
Du willst ja nicht nur die schädlichen Mikroorganismen, du willst ja die guten drin behalten. Also das soll dich ja ernähren und nicht nur einen Magen
füllen. Ja, du isst dann, ja, ne, das ist halt wie das, du isst jetzt nicht nur irgendwie eine Schüssel Erde, ja. Also das nicht, du machst halt irgendwie, im Prinzip ist das, was wir auf der Bühne gemacht haben, halt einfach so eine Gemüsesuppe gekocht und da kommt dann halt diese spezielle Erde von denen rein, dass du halt so ein bisschen noch sollst, dann schmeckt halt dann wie Gemüsesuppe mit Erde. Nee, aber das ist halt irgendwie die mit dem Koch, die machen auch irgendwie Erdparfait und Soufflé und irgendwie Kuchen und Lebkuchen und weiß der Himmel, was sie noch alles da zusammen kochen. Also das ist natürlich dann einerseits irgendwie biologisch interessant, dann eben auch natürlich Kochen interessiert die Menschen natürlich so auch immer. Also das hat auch immer super funktioniert und mit dem Helmut wollen wir halt auch irgendwie mehr zusammenarbeiten. Und dann war es ja auch schon vorher so, dass die Science Busters sich quasi ein bisschen aufgeweitet haben. Also meine erste Zusammenarbeit auf der Bühne, davor haben wir schon lange, jahrelang zusammen was gearbeitet, aber auf der Bühne war ich das erste Mal schon im Mai, dieses Science Busters and Friends Format hieß es. Und da hatten wir auch schon jetzt im, es war Anfang November mit Gunkel, was du den kennst?
Ja, zumindest den Namen, aber ich kriege ihn jetzt nicht eingeordnet.
Gunkel, Günter Pahl ist auch so ein österreichischer Kabarettist. Aha. Der hat irgendwie so große Ohren, eine Brille und redet immer sehr, sehr, macht immer so, also macht nicht, er ist, aber seine Programme sind halt eher immer so diese intellektuellen Sachen da.
Und habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, ne.
Und ist es in Österreich, zumindest in Österreich ist er extrem bekannt, in Deutschland ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, mit dem, der haben wir auch schon eine Show gemeinsam gemacht. Also das waren dann quasi, da waren dann das erste Mal die Kabarettisten in der Überzahl. Da waren dann Gunkel und Martin Puntigam und ich als einziger Wissenschaftler. Mhm. Und das war auch lustig. Also da ging es irgendwie um Metalle. Ja, also Gunkel ist irgendwie Hobbyschmied und irgendwie hat er dann erzählt, einmal im Sommer im Urlaub fährt er dann irgendwo nach Deutschland und schmiedet sich da irgendwie ein Messer. Schmiedet
sich in Ulfberg.
Genau. Nee, so gut. Aber hat dann erklärt, wie das alles funktioniert von den Metallen und Schmieden. Hat dann auch live auf der Bühne geschmiedet. Und ich habe halt dann irgendwie halt erklärt, wie das halt irgendwie, wo die Metalle herkommen, wie die ganzen Metalle überhaupt entstehen, kosmologisch, wie das physikalisch alles abläuft und so weiter. Dann auch tolle Experimente gemacht, ja, Chemie-Experimente, habe irgendwie 5 Cent zuerst versilbert und dann vergoldet. Aha. Also live, so, ja, eigentlich habe ich sie zuerst, was habe ich da gemacht, chemisch genau, muss ich mir überlegen. Ich habe sie, glaube ich, zuerst irgendwie galvanisiert, dass da quasi, was war denn das, Nickel, glaube ich, keine Ahnung, ich hab das in irgendwie so Zeug reingetaucht, dann kam es irgendwie Silber raus mit irgendwie und dann habe ich das Ganze nochmal irgendwie legiert und damit das dann irgendwie Messing draus wurde. Also das ist toll, du hast irgendwie so ein 5-Cent-Stück, dann tauchst du das in so eine Flüssigkeit, dann kommt es raus und leuchtet Silber und dann hältst das jetzt die Flamme und dann macht es irgendwie Flusch und dann kommt es raus und das Gold. Also das war ein cooles Experiment, habe auch die Finger verbrannt, weil ich mich irgendwie nicht an den durchaus sinnvollen Ratschlag meines chemischen Instruktors gehalten habe. Wenn du die Münze nachher herzeigst, dann tu sie zuvorst ins kaltes Wasser, um sie abzukühlen, weil das Ding ist heiß. Mhm. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann
das ist das Schicksal der Alchemisten.
Ja, genau.
Die halt immer mit verbrannten Fingern rumrennen.
Ja,
also woher sollen sie es auch besser wissen?
Genau. Also das war auch eine gute Show. Und diese mit Gunkel wollen wir auch mehr zusammenarbeiten. Also es wird auf die eine oder andere Art wird da noch was passieren. Aber wie jetzt genau das alles ist, natürlich ist natürlich auch abgesehen davon, dass es tragisch ist, dass der Heinz gestorben ist, ist es natürlich auch, muss man doch sehr viel umplanen, weil man natürlich auch jede Menge schon geplant war. Also ja, gerade das ganze Jahr, jetzt nächste Jahr war schon groß verplant mit TV-Aufzeichnungen und irgendwie wäre auch die Science Bus, dass das jetzt kürzlich den deutschen Kleinkunstpreis gewonnen haben. Das heißt, da sind dann auch in Deutschland jede Menge neue Termine dazugekommen. Also es ist halt jede Menge, was man jetzt irgendwie anders planen muss. Aber wie gesagt, wie es jetzt genau weitergeht, in welcher Form und mit welchen Terminen und welchen Themen, das wird dann an entsprechender Stelle dann entsprechend bekannt gegeben und sicherlich auch hier. Also.
Was mich ja noch interessieren würde, ist diese Erde-Essen-Sachen, weil du sagtest, der macht das mit so einem Molekularkoch zusammen. Gibt es ein Restaurant, in dem man das ausprobieren kann?
In der Schweiz, es ist ein Schweizer Molekularkoch und ich habe vergessen, wie der Name heißt von dem Typen, aber der ist anscheinend in der Schweiz durchaus bekannt in Zürich und dort gibt's das in dem Restaurant, da darf man das machen. Ich glaube, in Österreich haben sie es auch probiert. Der Helmut der Gemeinde in Österreich war so blöd und haben vorher gefragt, ob sie Erde servieren dürfen und dann haben sie das verboten. Und die in der Schweiz haben natürlich gefragt.
Beamte nicht verstanden und erstmal abgelehnt.
Ne? Ja, also in der Schweiz, da kann man das schon essen. Oder halt, wie gesagt, du kommst halt zu einer von den Salzbuster-Shows, da kannst du dann die Erdsuppe auch verkosten danach.
Ja, auch nicht schlecht. Aber ich kann ja auch mal in der Schweiz gucken, wenn ich mal wieder die Koffer voller Schwarzgeld dahin verbringe, die täglich ja fast stündlich zugesteckt werden.
Ja, also mir fällt, kann man in die Shownotes reinschreiben, wenn es mir noch einfällt, wie dieser Schweizer, ich glaube, irgendwo in der Nähe von Zürich.
Irgendwer aus der Hörerschaft weiß es ja sowieso wieder besser als wir.
Genau, es war noch übrigens, ich grüße auch gleich an alle die diversen Hörer und Rinnen und Hörer, die sich nach den Shows dann gemeldet haben. In Zürich waren einige dabei, die hier Frindhörer waren und natürlich auch unterwegs. Also in Hamburg waren ganz, ganz viele, die vorbeigekommen sind. Hamburg war überhaupt toll. Also Hamburg war das erste Mal, also die Science Busters sind ja in Österreich extrem bekannt und in Süddeutschland auch. Und je weiter man nach Norden in Deutschland kommt, desto weniger kennen die Science Busters dort. Und da war es in Hamburg, war es das erste Mal so, dass quasi dann quasi danach mehr Leute, die zu uns gekommen sind zum Plaudern nach der Show, dass mehr Leute mich kannten als die Science Busters. Also da waren quasi mehr Leute, die halt irgendwie gekommen sind, weil sie mich kannten, als weil sie die Science Busters vorher schon kannten. Hm. Weil Hamburg halt noch weit weg von der
Kernzielgruppe. Weit weg von Österreich,
ist. Genau. Nee, und dann war es waren so auch noch in der Schweiz. Ich finde Liechtenstein war super. Es war eine der schönsten Shows. Und auch ein cooles Land, Liechtenstein. Also ich war einmal als Kind eine Stunde irgendwie dort, haben wir mal eine Pause gemacht bei einer Urlaubsfahrt. Aber jetzt war ich wirklich mit so einem Wandert, eine Show gespielt in Liechtenstein und dann auch da übernachtet und ich war dann irgendwie nochmal irgendwie kurz am nächsten Tag morgens auf den Bergen dort umlaufen. Also ist echt toll, das Land. Also es ist landschaftlich toll, ansonsten kann man kein nicht viel sagen. Und es ist halt immer so absurd, wie klein das Land ist. Das ist halt immer, was man halt irgendwie so war wirklich, war irgendwie...
Von wem ist das? Ich glaube, es ist von Insterburg und Co., was mal so eine auch so eine Musik-Kabarett-Truppe aus den 70er Jahren, weil die haben eher Klamauk als Kabarett gemacht. Und von denen gab es ein Lied, das hieß Fremder kommst du nach Liechtenstein, tritt nicht daneben, tritt mitten rein.
Nee, also es war größer als. Ja, also wir waren in Schaan, hieß das. Das ist der größte Ort, hat irgendwie 4.500 Einwohner oder irgendwie sowas dort. Das ist der größte Ort von Liechtenstein und da ist das Theater Liechtenstein. Echt ein sehr, sehr toll.
Ich dachte, Vaduz hätte mehr, also wäre so.
Nee.
Ach Gott.
Aber das ist eine Metropolregion, ja, also das ist halt alles gleich nebeneinander. Oh. Nee, aber wir waren halt in Schand, dieses Theater Liechtenstein ist auch extrem, es ist wirklich ein extrem schönes Theater, wirklich, wirklich gut, auch gut organisiert und alles, also hat auch natürlich jede Menge Schweizer, jede Menge Vorarlberger, die da hinkommen. Und dann am nächsten Tag in der Früh bin ich halt irgendwie einen von diesen Bergen da hochgelaufen, also nicht ganz, weil dann hätte ich das Frühstück im Hotel verpasst, also ich habe es irgendwie auf 1000 100 Meter oder sowas hoch geschafft. Aber natürlich, du bist irgendwie auf dem einen Berg oben und das ist die eine Grenze und dann guckst du rüber irgendwie übers Tal und siehst da die, gegenüber die anderen Berge, die schon wieder in der Schweiz sind, ja. Mhm. Also, und dann wollte ich nochmal ein bisschen nach dem Frühstück auch gehen, nochmal bevor der Zug abfährt, gehen noch ein bisschen spazieren durch Schaan, schau mir Schaan an. Dann auf einmal stehe ich vor dem Schloss Vaduz. Denke ich mir, aha, jetzt bin ich anscheinend schon aus Schaan raus und bin schon irgendwie in der Hauptstadt. Also,
tritt nicht daneben, tritt mitten rein, ja.
Genau, ja. Also das ist natürlich halt cool, dass du da ein bisschen spazieren gehst, auf einmal bist du wieder in der Schweiz oder sonst wo. Ja, also das, nee, also das war wirklich eine schöne Show und ein schöner Ort. Und das waren natürlich auch Leute dann, die nochmal extra gekommen sind. Und halt immer auf dem Podcast angesprochen haben. Also an alle, die jetzt hier zuhören und bei den Shows waren, nochmal schön, dass ihr da wart. Und wenn wir wieder irgendwo sind, kommt vorbei und erklärt Holger, wie das mit der Erdsuppe ist, falls ihr die Erdsuppen-Shows gesehen habt.
Ja. Ja. Kommt vorbei.
Und dann, wir machen den Werbeblock gleich zu Ende.
Genau. Ja, genau, mach den Werbeblock zu Ende dann.
Nee, die Science Buster Shows, die jetzt irgendwie für Dezember alle geplant waren, sind wie gesagt abgesagt. Aber am 16. Dezember halte ich einen Vortrag im Planetarium Wien, falls jemand Lust hat, vorbeizukommen.
Lass mich raten, es geht um das Universum.
Unter anderem, also es geht um diese ganze Geschichten, also irgendwie Asteroiden, Weltraumlift, warum Asteroiden so wichtig sind für unsere Zukunft, was wir mit denen alles anstellen können, wie wir eine Zukunft haben, also was wir alles machen müssen, so was erstens unsere Zukunft als Menschheit langfristig gefährden kann und was wir dagegen tun können, wie wir als Menschheit auch langfristig überleben können und wie uns die Astronomie und unter anderem die Asteroiden dabei helfen werden. Das ist so das Thema des Vortrags.
Muss ich vielleicht noch einen Mikrobiologen holen, der dann erklärt, warum das sowieso alles komplett sinnlos ist, weil wir nämlich mit der Antibiotikaentwicklung den Bazillen hinterherrennen.
Ja, ach, da braucht man, das geht schon alles irgendwie, dass da müssen wir irgendwie auswandern.
Finde ich ganz lustig, so ganz am Schluss, so einfach nur so 3 Minuten Impulsvortrag. Ach, übrigens, was Sie gerade gehört haben, können Sie alles vergessen, Sie sterben sowieso demnächst. An ja. irgendeiner Infektion.
Ja, oder die bösen Terroristen.
Terroristeninfektion. Genau. Was mich ja außerdem interessieren würde, was ist denn eigentlich im Weltraum los, Florian? Ich ignoriere ja immer bei der Nachrichtenauswahl alles, was mit Weltraum zu tun hat.
Ja, also das Ding ist halt, wir haben jetzt so lange nicht gesprochen und war auch schon nicht unterwegs. Das heißt, ich habe auch selbst komplett den Überblick verloren, was alles geht. Also ich habe halt irgendwie ich habe jetzt hier Nachrichten aus Oktober in meiner Liste drin und auch ein paar neuere. Also es ist schon einiges passiert. Können wir gucken, was ich hier habe, Interessantes. Der Großteil der erdähnlichen Planeten ist noch nicht entstanden. Das haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden.
Das klingt jetzt irgendwie so klingt ein bisschen, als würden die uns verarschen wollen. Entschuldigung.
Ja, also die haben quasi ein Wissenschaftler mit dem schönen Namen Peter Beruzzi. Der arbeitet dort an dem Space Telescope Science Institute, also im Prinzip das Institut, das Hubble betreibt. Und die haben halt mit Hubble sich angeguckt, wie das mit den Sternen aussieht. Ja, und das Ding ist, also eines der Grundprinzipien der Astronomie ist, je weiter weg du guckst, desto weiter in die Vergangenheit schaust du. Mhm. Weil natürlich das Licht unterwegs ist. Das heißt, du kannst mit einer simplen Beobachtung, kannst du in der Astronomie nicht immer nur den Status quo aufnehmen, sondern auch eine zeitliche Entwicklung aufnehmen. Ja, also wenn du einfach sehr viel anschaust, kannst du halt das quasi nach Distanz einteilen und hast dann auch eine zeitliche Entwicklung. Und die haben halt, ich habe dir das Paper nicht gelesen, wie gesagt, weil ich halt, kaum Zeit hatte für irgendwas. Ich bin jetzt gerade seit Anfang Oktober das erste Mal jetzt eine Woche am Stück zu Hause. Aber die haben im Prinzip sich angeschaut, wie das mit der Sternentstehung aussieht, mit den Mengen an Gas, die noch übrig sind, aus denen Sternen entstehen können und Planeten entstehen können, logischerweise. Ah. Und wie viel Gas noch übrig ist und haben da quasi so eine Art Modellrechnung gemacht, wie viel ist jetzt quasi schon entstanden und wie viel kann noch entstehen aus dem Zeug, das da ist.
Heißt das, dass aus allem Gas, was unterwegs ist, notwendigerweise irgendwann ein erdähnlicher Planet wird?
Naja, nicht erdähnlicher Planet. Also es wird die Gaswolken, die da rumschwirren noch überall in der Milchstraße und in den anderen Galaxien genauso, die werden früher oder später schon vermutlich zu Sternen werden. Ja, weil natürlich, wenn du nur Zeiträume betrachtest, die lang genug sind, dann wird das ja alles irgendwie durchgewischt. Ja, also die Milchstraße ist auch kein statisches Objekt, sondern die Sterne bewegen sich da alle durch, die Gaswolken werden dynamisch gestört und so weiter und irgendwann kollabiert die halt mal und dann entsteht da ein neuer Stern. Aha. Das heißt, du hast da so eine, die Milchstraße ist noch eine vergleichsweise junge Galaxie, ist auch schon auch 13 Milliarden Jahre alt, also eh fast so alt wie das Universum, aber es hat eine von den Galaxien, in der noch Sterne entstehen, weil da eben noch Gas drin ist. Es gibt auch noch Galaxien halt irgendwie kleinere, oder wenn die halt irgendwie verschmelzen wollen, dann zum Beispiel, wenn zwei Galaxien verschmelzen, dann wird halt das ganze Gas, was da drin ist, sehr, sehr stark gestört. Das heißt, wenn zwei Galaxien verschmelzen, dann hast du so eine massive Erhöhung der Sternentstehungsrate dort. Mhm. Das heißt, da entstehen kurzfristig extrem viele Sterne, und dann aber überhaupt keine mehr, weil halt da das ganze Gas aufgebraucht worden ist in dieser Phase. Und die haben halt dann natürlich, wenn aus einer Gaswolke Sterne entstehen, dann wird nicht immer das ganze Gas in Sterne umgewandelt, sondern es bleibt halt auch ein bisschen was übrig, aus dem dann Planeten werden können. Mhm. Und die haben halt das halt irgendwie abgeschätzt und gesagt, dass von allen erdähnlichen Planeten, die durch die vergangene und zukünftige Entstehung von Sternen entstehen können. Ja, also wenn von allen Sternen, die entstanden sind und die noch entstehen können, sind und die dann auch entsprechende erdähnliche Planeten haben können, sind bis jetzt etwa 8% entstanden. Ja, das heißt 92% aller erdähnlichen Planeten, die kommen erst noch.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die ersten sind, die intelligentes Leben im Universum, dass wir das erste intelligente Leben im Universum sind, ist recht hoch.
Es kann durchaus sein, ja. Also wie gesagt, das ist die Frage, dieses berühmte Fermi-Paradoxon. Ja, also warum sehen wir nichts, wenn die Entstehung von Leben etwas ist, was von intelligentem Leben etwas ist, was häufig passiert? Warum ist es dann nicht häufig? Warum sehen wir das nicht?
Naja, ich finde, wir sind die Ersten, eine ziemlich gute Antwort, oder wir gehören zu den Ersten,
sagen wir so. Ja, ich hab immer ein bisschen Probleme mit diesen ganzen Spekulationen. Also eigentlich habe ich keine Probleme damit, aber ich habe immer das Problem ist, dass es halt, wir haben halt keine Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass intelligentes Leben entsteht irgendwo. Wir haben nicht mal eine Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben entsteht. Wir haben halt quasi wirklich nur unsere Erde als Datenpunkt. Auf unserer Erde ist, sobald auf unserer Erde die Bedingungen so waren, dass Leben entstehen konnte, ist Leben entstanden. Also Leben ist halt irgendwie 3,8 Milliarden Jahre alt oder sowas, und das war halt der Zeitraum, wo die Erde so weit war, dass da was entstehen konnte. Also wenn wir diesen einen Datenpunkt nehmen und daraus irgendwie auf das ganze Universum schließen, was ein bisschen zweifelhaft ist, aber wenn wir es tun, dann können wir halt daraus schließen, dass Leben dann entsteht, wenn es entstehen kann und Leben häufig ist. Andererseits, intelligentes Leben, ja, also von diesen 3,8 Milliarden Jahren ist die Erde so gut wie die gesamte Zeit komplett wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen.
Das stimmt.
Ja, also es ist halt wirklich nur die letzten paar, je nachdem, wie du es definierst, 1000 Jahre, paar 10.000 Jahre, hat sich hier auf unserem Planeten intelligentes Leben rumgetrieben. Und da haben wir keine Ahnung, warum das gerade jetzt erst am Schluss entstanden ist, warum das so lange gedauert hat. Vielleicht ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass intelligentes Leben irgendwo entsteht. Und vielleicht sind wir halt die Einzigen und bleiben die Einzigen. Also das ist etwas, was die ganzen Science-Fiction-Fans alle nicht hören wollen. Aber es ist halt,
dafür freut es die Christen umso mehr.
Ne? Ja, na, das ist absolut. Das ist auch eine Geschichte, über die wir noch sprechen können oder auch gleich jetzt sprechen können. Diese Super-Zivilisation, die du mitbekommen hast.
Nee.
Haben wir denn nicht sogar in der Science-Buster-Show in Berlin gehabt? Mitte Oktober haben Astronomen auch einen Stern beobachtet, also Kepler-Beobachtungen.
Ja, der unregelmäßig hell-dunkel geworden ist.
Genau.
Ach so, ja, ich habe es jetzt nicht unter Superzivilisation abgespeichert, dass da kein Raumschiff rumfliegt.
Vielleicht hatten wir den schon irgendwie in der letzten Show drin, kann auch gut sein. Aber jedenfalls habe ich dann noch irgendwie ein, zweimal, es gab dann irgendwie entsprechende Nachfolgearbeiten, Beobachtungen und so weiter. Und das zeigt halt alles, was man halt danach gemacht hat, zeigt halt wirklich, das ist halt so diese Geschichte mit den Dyson-Sphären oder was auch immer, da riesen Raumstationen, die da rumkreisen sollen. Es ist halt alles, halt wird doch die Daten nicht gestützt. Ja. Und das war wirklich nur, ich habe mit der, die Lisa Kaltenegger, ist auch eine österreichische Astronomin, recht prominent, und die kannte auch den, der damals in den Medien diese Geschichte von, es könnten auch Aliens gewesen sein, ja, auf dem das ganze Hype basiert hat. Und mit der hatten wir kurz Kontakt, und die hat gemeint, ja, es war halt wirklich so. Hat mich ein Journalist gefragt, ja, kann man ausschließen, dass das irgendwelche Aliens-Sachen sind? Na, ausschließen kann man es nicht.
Ja, das ist halt
natürlich diese, kannst du nicht ausschließen.
Die unseriöseste journalistische Frage, wenn man um jeden Preis der Welt noch eine Meldung raushauen will, fragt man, können Sie ausschließen, dass? Natürlich kann man das nicht ausschließen. Man kann nichts ausschließen, außer, dass man den Tod überwindet.
Naja, wer weiß.
Und wer weiß, das, genau, selbst da.
Nee, aber das war halt im Prinzip, also wenn der das nicht gesagt hätte, hätte sich keine Sau für dieses Ding interessiert, dann ja. wenn du die Papers anschaust, die jeden Tag publiziert werden, sind die Dutzende dabei, wo es halt immer heißt, ja, und da haben wir halt ein Phänomen, das können wir halt jetzt momentan gerade noch nicht erklären, aber vermutlich werden wir es irgendwie in Zukunft erklären können. Im Prinzip könntest du bei jedem sagen, ja.
Naja, können Sie ausschließen, dass es Außerirdische sind? Ja. Nein, das kann ich nicht ausschließen.
Aber in dem Fall hat sich halt dieser ein Medienhype entwickelt und ich habe dann ein paar entsprechende noch zwei oder drei Artikel danach über das Thema geschrieben und bin dann in den Kommentaren regelmäßig geprügelt worden, weil ich halt irgendwie, wie ich es da wagen kann, halt irgendwie das auszuschließen, dass da irgendwie Aliens sind, weil irgendwie das ist ja, man muss da irgendwie offen sein. Und es ist halt natürlich, ich verstehe das, dass halt irgendwie die Aliens so einen inhärenten Coolness-Faktor haben. Ja, jeder will das irgendwie, das, was wir in der Science-Fiction sehen, dass es irgendwie real ist, dass da halt irgendwie so Star Trek, Star Wars, die ganze
Galaxie. Und zwar möglichst morgen, also dass wir da alle mitmachen können beim Beamen.
Genau, aber es ist halt, ja, es bringt halt nichts. Also irgendwie Wunschdenken macht halt keine Realität. Und wir dürfen es halt, als Wissenschaftler musst du halt, einerseits musst du halt offen sein und musst halt irgendwie auch absurde Szenarien denken und zulassen können, weil sonst kannst du keinen Fortschritt machen. Andererseits musst du halt aber auch irgendwie in gewissem Ausmaß konservativ sein, weil sonst wenn du jedes Mal sofort irgendwie Aliens schreien würdest, dann kommst du auch zu nichts, ja. Und in dem Fall, wie gesagt, das ist halt, wir haben halt keine, das Problem, gerade wenn es um intelligente Aliens geht, ist ja, dass wir durch diese ganze Science-Fiction-Literatur und Science-Fiction-Film schon so konditioniert sind, ja, dass wir haben ein ganz klares Bild davon, was Aliens sind und wie sie funktionieren. Und
wie sie zu sein haben.
Genau, also halt alle im Prinzip immer so ein bisschen wie wir. Ja.
Aliens aber, in unserem Geschmack.
Ja, aber das muss ja überhaupt nichts. Wir haben keinen blassen Schimmer, wie intelligentes Leben aussehen könnte noch, was die tun. Die müssen nicht so sein wie wir. Die müssen nicht so denken wie wir. Die müssen vielleicht überhaupt nicht denken. Die müssen, könnten irgendwie sein, ja. Irgendwie, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und wenn wir es uns nicht vorstellen können, können wir auch nichts darüber sagen, was die bauen wollen, was die tun wollen würden und so weiter. Also vielleicht bauen die überhaupt nichts. Vielleicht sind das nämlich, keine Ahnung, welche Schwarmorganismen.
Wir sehen es halt nicht. Ich nehme dann immer die Tomatensuppe von Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar hat man im Interview gesagt, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt hier einen Topf blubbernde Tomatensuppe hinstellen, da mal einen Frequenzgang abnehmen und das vergleichen wir dann mal mit dem Frequenzspektrum von einer Radiosendung. Und Sie sagen mir einfach nur aufgrund der Ansicht dieser beiden Frequenzbänder, was davon ist intelligent und was Tomatensuppe.
Ja.
Und das kann man anscheinend nicht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich, wenn ich eine blubbernde Tomatensuppe mit dem Mikrofon aufnehme, sieht die so ähnlich aus wie Privatradio. Wegen dem Blubbern.
Ja. Nee, aber das ist halt, darum bin ich halt da immer sehr, sehr skeptisch, wenn es halt immer um Spekulationen gibt, warum wir jetzt irgendwie sind wir jetzt die ersten intelligenten Lebewesen, warum gibt es keine anderen intelligenten Lebewesen? Wir haben keine Ahnung, was intelligente Lebewesen sind. Ja, wir haben keine Ahnung, wie intelligentes Leben entsteht. Das heißt, ich bin da mal immer ein bisschen zurückhaltend, was diesen Spekulationen.
Wenn wir ehrlich sind, ist es außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses und außerhalb der Literatur doch auch wirklich scheißegal, oder?
Also, es ist schon ein legitimes Forschungsgebiet. Also gerade
generell bei zum Leben darf das. Aber weißt du, wenn du dann anfängst, irgendwie diese ewigen Spekulationen und Diskussionen und so, ich finde das immer ein bisschen albern. Ist immer so. Wir wissen es halt nicht. Also brauchen wir auch nicht drüber zu reden, groß.
Also es ist halt schon, es gibt schon Dinge, die man da legitim untersuchen kann. Also wenn wir jetzt mal das intelligent weglassen, dann einfach nur über Leben sprechen, ist das was, wie gesagt, das
aber
das
darüber Thema, diskutieren die Leute auf der Party nicht.
Nee, ja? Das Ding ist,
diskutieren immer nur über intelligentes Leben und was wir da machen
und genau.
Und die nächste Dimension von denen mitgenommen werden.
Also wir können schon nach intelligenten Leben suchen. Gibt's jede Menge Strategien, aber das basiert halt immer darauf, dass intelligentes Leben so ist wie wir. Ja? Weil anders, oder nicht nur Leben wie wir, sondern eben auch intelligent wie wir.
Genau.
Und da haben wir halt keine Ahnung, das ist halt wirklich nur eine komplette Vermutung, die im Prinzip auf nichts basiert. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie Blödheit der Wissenschaftler, aber wir können halt nichts anderes machen. Aber drum, wie gesagt,
mein Problem ist halt, dass die Diskussion darüber, also auf der Party, in der Küche, die Diskussion darüber, die tun immer so, als wäre es völlig klar, dass es intelligentes Leben gibt und das nervt mich immer ein bisschen, ehrlich gesagt.
Ja. Das ist immer das drumherum, das ist halt das Argument, was mich immer stört, ist, es gibt ja so wahnsinnig viele Sterne und Planeten, da muss es doch irgendwo intelligentes Leben geben. Ja,
das ist halt auch so, nur Wunschdenken wieder.
Ja, also, das ist halt ein logischer Fehlschluss. Du
kannst erzählen, aber mehr auch nicht.
Also. Das ist halt ein logischer Fehlschluss, ja, weil du sagst halt irgendwie, das setzt voraus, dass du die Wahrscheinlichkeit kennst, mit der auf einem Planeten, auf dem Leben möglich ist, intelligentes Leben entsteht. Mhm. Und die kennen wir nicht. Wenn diese Wahrscheinlichkeit ist, dass bei irgendwie einem von einer Million Planeten entsteht intelligentes Leben, dann tatsächlich ist das, sollte das Universum voll sein mit intelligenten Lebewesen, weil es halt irgendwie absurd viele Planeten gibt, wesentlich mehr als eine Million, ja, also eine Trillion ungefähr. Wenn aber die Wahrscheinlichkeit 1 zu einer Trillion ist, naja, dann sind halt wir die Einzigen. Und wir haben halt keine Ahnung, wie die Wahrscheinlichkeit aussieht. Also insofern ist die Tatsache, dass es wahnsinnig viele Planeten gibt, sagt halt momentan noch überhaupt nichts über die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo intelligentes Leben gibt aus.
Genau.
Das ist das Argument, was man so oft hört, dass es mich wirklich schon nervt mittlerweile.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Das war's zum Weltraum?
Nee. Ich habe noch ein paar. Ich habe jetzt noch hier etwas. China baut ein großes Teleskop.
Mhm. Ist das so was Besonderes? Ich hätte gedacht, das wäre völlig normal, dass die.
Naja, nein, also dass Teleskope gebaut werden, ist jetzt nichts so Besonderes, aber es gibt halt, es sind halt einige Großteleskope, die im Bau sind. Also das European Extremely Large Telescope in Chile, was jetzt gerade irgendwie fertig gebaut wird in den nächsten paar Jahren. Das 30-Meter-Teleskop in Hawaii, müssen wir noch schauen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Da gibt es immer noch die Streitereien mit den
Ureinwohnern da, ne?
Genau. Aber das ist auch ein Plan. Was China baut, die bauen ein Radioteleskop, ja. Und zwar eins, das durchaus groß ist, ja. Das hat auch einen schönen Namen, also wieder einen von diesen, wie das Extremely Large Telescope und das 30-Meter-Telescope, die ja nicht unbedingt originelle, aber sehr beschreibende Namen haben. Mhm. Auch das heißt 500-Meter Aperture Spherical Telescope oder FAST. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe darüber schon mal geredet.
Ich weiß es gar nicht. Mein Problem ist ja, dass ich mich immer nicht daran erinnere, worüber wir schon mal geredet haben.
Soll
ich
auch immer.
Soll ich mal im Internet nachgucken?
Das wird halt irgendwie 500 Meter Durchmesser haben, das Radioteleskop, einen halben Kilometer, das ist schon groß. Ja, und das.
Moment, am Stück?
Am Stück. Das ist wirklich so eine Schüssel am Stück.
Das ist cool.
Ja, also nicht am Stück gebaut, sondern ist halt auch zusammengesetzt aus 4.500 Einzelteilen und so weiter.
Aber aber ist jetzt nicht irgendwie so mehrere Einzelschüsseln, die diesen Durchmesser ergeben.
Das ist nicht jetzt was wie dieses Square Kilometer Array, was da in Südafrika gebaut wird, weil irgendwie so einzelne Antennen rumstehen, die du dann halt irgendwie zu einem Dings zusammentun kannst. Nein, es ist eine Schüssel 500 Meter am Stück Durchmesser. Und das wird jetzt demnächst bald fertig, ja. Und das ist dann schon mit so einem großen Radioteleskop kann man schon einiges machen, ja. Also, Das wird cool. Also September 2016, also knapp ein Jahr noch hin, bis es fertig ist. Und dann bin ich gespannt, was da für Daten rauskommen. Also da kann man eine wirklich coole Sache beobachten.
Aber dann ist es auch fertig im Sinne von fertig, sofort, also in Betrieb zu nehmen. Also dann fängt es auch sofort an, ich wollte gerade sagen, zu senden, was es natürlich nicht tut. Obwohl, wer weiß.
Kann auch sogar senden, ja.
Dann eigentlich kann man es auch zum Senden benutzen, ne?
Ja. Aber das ist einsatzbereit dann, wenn es fertig ist, ja.
Weil nämlich, was ja eigentlich schon länger fertig ist, ist unsere Stellarator-Fusionsmaschine in Greifswald. Der Wendelstein 7X, der ist ja fertig gebaut. Da war ich ja Anfang dieses Jahres für einen Resonator und habe mir das Ding angeguckt und mit dem technischen Direktor geredet lange. Und das Ding war da schon fertig im Grunde, als ich da war. Aber sowas schaltst du halt nicht einfach ein, sondern die messen halt jedes einzelne Messinstrument nochmal durch. Ne. Und jetzt sind sie so weit, dass sie den auch wirklich in Betrieb nehmen können. Das fand ich eine ganz interessante Meldung. Ich weiß jetzt nicht, wann genau sie das machen werden. Wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten, dass sie die Mühle dann langsam aber sicher hochfahren und da drin wie lange wollen die den Plasmastrom aufrechterhalten? Ich glaube, eine Stunde oder sowas. Also was die da ja gemacht haben, ist, die haben in Garching bei München haben sie so einen Reaktor gebaut, der heißt, wie hieß der denn? Weißt du das zufällig auswendig?
Ja, Garching bei München. Ja, ich habe da, es steckt irgendwo in meinem Kopf, aber...
Genau. Gut. In Garching haben sie halt so einen Reaktor gebaut, beziehungsweise ist es kein Reaktor, wie ich gelernt habe, weil da ja nichts reagiert in diesen Dingern. Also sie haben so ein Ding gebaut und haben den eingeschaltet, haben den eingeschaltet in Garching und haben dann diese Daten genommen und damit 10 Jahre lang berechnet, wie die Magnete für das Gerät in Wendelstein, das Gerät in Greifswald aussehen muss. Und sie haben jetzt wohl schon mal einen Testlauf gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dabei hat sich gezeigt, dass die Magnetfeldberechnungen richtig waren. Das wiederum heißt, sie können das Ding einschalten und laufen lassen, weil was sie halt damit laufen lassen oder was sie damit ausprobieren wollen, ist, ob es möglich ist, damit wirklich Strom zu produzieren, so wie es die Berechnungen vorsehen. Und das wird, vermute ich mal, jetzt irgendwann innerhalb der nächsten 6 Monate das passieren. Ein genaues Datum, wie gesagt, habe ich nicht gefunden. Ich hoffe, dass ich dann nochmal dahin kann, um mit denen nochmal zu reden. Vielleicht haben die dann schon erste Ergebnisse oder sowas. Ist ja vielleicht mal ganz interessant. Cool. 1 Milliarde teurer ist das übrigens geworden, als ursprünglich mal geplant. Mhm. Was schon mal eine ordentliche Summe ist. Andererseits bauen die da, glaube ich, auch seit 20 Jahren mittlerweile dran. Und dann finde ich 1 Milliarde schon nicht mehr so viel, wenn man sich überlegt, was wir alles einfach nur den Investmentbankern an Boni in den Arsch geschoben haben aus Steuergeldern. Eben, dann kann man auch mal 1 Milliarde für die Wissenschaft ausgeben, ja, finde ich.
Vielleicht ja. Mit dem, was da irgendwie die ganzen Bankenrettungsscheiße, ja, genau. Da kannst du wahrscheinlich jede Woche so ein Teil irgendwo hinbauen,
wenn du Lust hast. Ja. Da kannst du jede Woche so einen ITER hinbauen, der ja auch nur 15 Milliarden kostet, was er auch reißen wird, mit Sicherheit. Diese 15 Milliarden, das sagten dann auch Insider, ne? 15 Milliarden für den ITER, das ist ein politischer Preis, weil die Politiker das nicht genehmigt hätten, wenn sie gesagt hätten, ne, kann auch sein, dass es 25 kostet, wir wissen es nicht. Also haben sie gesagt 15, haben ihren Stempel gekriegt und jetzt wird es dann halt teurer, wie immer. Und der technische Direktor da vom Wendelstein sagte halt, das Nächste, also wenn das jetzt funktioniert, was sie mit dem Wendelstein vorhaben, ist das Nächste, was sie bauen, tatsächlich ein Prototyp für die Stromerzeugung, der dann auch wirklich in Eigenregie brennt. Weil das ist wohl beim Wendelstein noch nicht der Fall, dass der sich selber sozusagen so ein Self-Sustaining-System ist, was sich selbst erhält und nur einmal gezündet werden muss. So.
Na, bin gespannt.
Ich auch.
Was kommt?
Find ich sehr, sehr, nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Teil.
Ja, was noch spannend ist, noch neue Geräte. In Italien ist kürzlich, also auch schon wieder 4 Wochen her oder sowas, wird jetzt ein neuer Detektor für dunkle Materie eingeweiht, gebaut. Nicht gebaut, der ist schon gebaut. Der wird, der misst schon und die Ergebnisse sind im Frühjahr zu erwarten. Also der
wie
ist jetzt
detektiert quasi, der?
Naja, du kannst, wie gesagt, dunkle Materie, wenn man davon ausgeht, dass dunkle Materie aus so noch unbekannte Elementarteilchen sind, ja, also wie gesagt, WIMPs, die Weakly Interactive Massive Particles, ja, dann sind das Teilchen, also wie Neutrinos, ja, also Neutrinos sind ja im Prinzip dunkle Materie, also Neutrinos verhalten sich genauso, wie sich dunkle Materie verhält, wir wissen halt nur, dass es zu wenig Neutrinos gibt, um die gesamte Menge an dunkler Materie, die vorhanden sein muss, zu erklären. Also WIMPs und Neutrinos sind halt Teilchen, die nur schwach wechselwirken, also nur mit der schwachen Wechselwirkung interagieren, also die interagieren nicht über Elektromagnetismus, ja, das heißt, also die gehen halt durch normale Materie komplett durch. Ja, also ständig, du wirst, egal wo du bist, ständig sausen irgendwie Millionen Neutrinos durch dich durch, die nicht mit dir wechselwirken. Bei der dunklen Materie, wenn die aus diesen WIMPs besteht, ist es genauso. Die ist auch überall, also die ist der Raum, wo du sitzt, der Raum, in dem ich sitze, der Raum, in dem die Hörerinnen und Hörer sitzen gerade, ist voll mit dunkle Materie. Ja, also hier sagt Max-Planck-Institut Kernphysik, der Direktor Manfred Lindner, sagt in dem Artikel, pro Sekunde strömen etwa 100.000 dunkle Materienteilchen durch die Fläche, die ungefähr so groß ist wie ein Daumennagel pro Sekunde. Oh. Also die sind überall, diese Dinger. Wir müssen halt nur einen Weg finden, sie nachzuweisen. Ja. Und entweder, was man halt zum Beispiel am LHC probiert, ist, diese Teilchen zu erzeugen. Ja, also da probiert man halt wirklich bei Kollisionen diese Teilchen zu erzeugen. Und wenn man sie erzeugt und dann im Detektor halt irgendwie nachweist, dann hat man sie auch nachgewiesen. Aber dann hat man dann nachgewiesen, dass es diese Teilchen gibt. Nicht unbedingt, dass es diese dunkle Materie ist. Und was die andere Taktik ist, ist eben wirklich das quasi in der Natur zu messen. Ja. Also man stellt ein Messgerät auf und hofft dann, dass man wirklich die dunkle Materie, die halt vorhanden sein sollte, misst. Und das geht halt auf die gleiche Art und Weise im Prinzip, wie man Neutrinos nachweist. Ja. Da muss man, weil die ja halt so gut überhaupt nicht mit normaler Materie wechselwirken, muss man sich halt irgendwie was einfallen lassen.
Viel normale Materie.
genau. Also
ein Detektor
genau.
Aus sehr viel Materie, oder?
Ganz ist genau. Das also das beste Neutrino-Detektionsgerät, also Neutrino-Teleskop, wie man auch sagt, das steht momentan in der Antarktis. Das heißt ist, ja. Ice Cube, genau. Also dieser Eiswürfel ist im Prinzip man hat da quasi so ein Stück, ein Kubikkilometer großes Stück Eis genommen, da jede Menge Detektionsgeräte runtergelassen, also im Prinzip einfach, simpel gesagt, Geräte, die Licht messen können. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass eben von diesen Milliarden, Billiarden Neutrinos, die da ständig durchsausen halt, der Großteil durchgeht, aber ab und zu kommt es halt doch mal so weit, dass eben ein Neutrino doch halt mal ausnahmsweise mit einem Atom normaler Materie in Wechselwirkung tritt und dann entstehen diverse, also das...
Aber woraus haben die Italiener jetzt ihre Detektoren gebaut oder ihren Detektor?
Ja, da komme ich gleich dazu. Achso, Entschuldigung. Also ich wollte kurz das Funktionsprinzip erzählen, weil das gleiche Funktionsprinzip ist, was da auch funktioniert. Okay. Und wenn so ein Neutrino mit einem normalen Materieteilchen interagiert, dann entstehen diverse andere Produkte bei diversen Teilchenreaktionen und die bewegen sich dann kurzfristig innerhalb dieser Materie schneller als die lokale Lichtgeschwindigkeit und dann kriegst du diese Cherenkov-Strahlung, ja, also quasi das optische Äquivalent zu einem Überschallknall, ja, also einen Lichtblitz quasi. Das, was doch in Reaktor, Kernreaktoren, da dieses komische bläuliche Leuchten oder sowas, was du da halt siehst. Und das kann man halt dann nachweisen. Also im Prinzip hast du da irgendwie tief unterm Eis Detektoren, die gucken, ob irgendwann mal was blitzt. Und das kann man halt nicht nur mit unterm Eis machen, sondern eben in dem Fall hier in Italien im Gran Sasso Labor. Das ist auch 1400 Meter tief unterm Gestein, um halt mal damit halt möglichst viel von der ganzen anderen
Strahlung schon weg
ist. Also kosmische Strahlung, was da sonst noch alles rumsteht, alles, was man nicht messen will. Weil die Neutrinos oder auch die dunkle Materie, die gehen so überall durch. Ja, aber alles andere, was halt nicht überall durchgeht, was man an der Oberfläche hätte, das ist halt da unten nicht. Und dann hat man da drunter 750 Kubikmeter, also auch nicht wenig, Wasser. Also jetzt nicht irgendwie Leitungswasser, sondern wirklich extrem hochreines Wasser. Und das ist auch unrund herum, ja, also auch wieder der eben auch wieder vor der kosmischen Strahlung schützt. Und dann innen drin ist der Detektor. Der hat besteht aus 3,5 Tonnen Xenon, ja, also flüssiges Xenon, also das ist ein Edelgas, aber in dem Fall ist es flüssig bei minus 95 Grad. Und da guckst du halt dann wieder, ob dann, weil das natürlich, da kann ich jetzt mich nicht so genau aus mit den Details, aber anscheinend kriegst du halt mit Xenon, hast du dann nämlich wieder spezielle Wechselwirkungen mit diesen WIMPs, die du halt dann da einzeln nachweisen kannst. Da hast du auch wieder knapp 250 Lichtsensoren drinnen in diesem Xenon und guckst dann halt wieder, ob da irgendwo was blitzt. Und das ist halt, wenn das halt klappt, also man muss halt irgendwie messen und wird da jetzt 2 Jahre lang messen. Und guckst halt, ob du dann halt irgendwie ein paar Signale findest, die dann halt zur dunklen Materie passen.
Und das ist dann aber immer noch nur der Nachweis der dunklen Materie, noch nicht, das sagt noch nichts über deren Eigenschaften aus.
Ne? Naja, schon. Also wenn man jetzt das an so einem Experiment nachweist, ja, dann ist das schon sehr, sehr stark. Also das gibt dann auch Nobelpreise, würde ich sagen. Okay. Das ist wirklich, das dann weiß man, aha, weil hier sausen bisher unbekannte Elementarteilchen durch, die so wie die Neutrinos schwach wechselwirken und so weiter. Also dann weiß man im Prinzip, da draußen gibt es noch Materie, die genau die Eigenschaften hat, die dunkle Materie haben muss. Also eben nur eben schwach wechselwirken und so weiter. Du kannst aus den Detektionsraten, du kannst ja aus dem, was du misst und aus dem, was du eigentlich messen solltest, wenn du quasi schon ein theoretisches Modell hast von den Teilchen, die du messen willst, kannst du ja vorhersagen, wie viele Teilchen gehen da durch, wie viele Teilchen kann unser Detektor messen, wie viel messen wir tatsächlich und daraus kannst du dann quasi wieder zurückrechnen, wie viel sind wirklich da. Also du kannst dann quasi nicht nur nachweisen, dass es die gibt, sondern du kannst auch hochrechnen, wie viel Materie muss da insgesamt vorhanden sein. Also wenn du so mit so einem Experiment da, das wäre im Prinzip ein sauberer Nachweis der Existenz dunkler Materie. Und natürlich kannst du dann auch die Eigenschaften messen, weil du siehst ja nicht nur, dass sie da sind, du kannst irgendwie auch je nach Detail des Detektors auch die Richtung bestimmen, wo das Zeug herkommt. Also das wäre ein Nachweis. Ja, also schwieriger wäre es wenn du es auf einem Beschleuniger hast. Ja, also wenn du einen Beschleuniger wie einen LHC hast und da ein Teilchen erzeugst, dann hast du gezeigt, es gibt diese Teilchen, ja. Also da hast du quasi, das ist natürlich auch
eine. Aber nicht, sie kommen einfach auch in der Natur vor.
Genau, das wäre halt auch wieder, wäre natürlich auch, würde auch Nobelpreise geben wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie nachweist, dass es da halt irgendwie noch unbekannte Teilchen gibt. Da müsstest du wieder das Standardmodell wieder neu machen, vielleicht irgendwie Supersymmetrie und den ganzen Krempel dazu tun. Also das wäre auch eine tolle Sache, aber du hast halt noch nicht gezeigt, dass diese Teilchen dann eben auch tatsächlich natürlich vorkommen und eben diese natürliche dunkle Materie ausmachen, von der wir denken, dass sie da ist. Was du bei solchen Experimenten in Italien schon hast. Also das wäre wirklich ein Nachweis der Existenz dunkler Materie und von der Natur, also dass sie existiert, haben wir schon nachgewiesen. Also das wäre ein Nachweis der Natur der dunklen Materie. Wir wüssten dann, aus was sie besteht. Und das, wie gesagt, wenn das da funktioniert, also es gab schon einige Experimente dieser Art, die halt alles so ich habe es mal sagen, also nicht, es gab immer wieder Detektionen, die aber halt noch nicht zwingend genug waren, um da wirklich was Konkretes sagen zu können. Also die waren halt immer noch unterhalb im Rauschen quasi.
Die Italiener bauen erst, ne?
Das Ding ist fertig. Das Ding ist, glaube ich, fertig, ja. Ah, okay. Und wird dann, ich schaue gerade, ob es steht von der Einweihung. Nein, er ist hier eingeweiht worden. Ja. Also ist das Mist jetzt.
Dann hoffen wir mal, dass bald was kommt. Genau. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Die finnische Wissenschaft hat festgestellt, 2% der Finnen haben eine Mutation am Serotoninrezeptor-Gen. Das sind 100.000 Menschen und diese Mutation ist höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass sie unter Alkoholeinfluss, ich zitiere, impulsiv reagieren.
Im Gegensatz zu den Nicht-Finnen, denen der Alkohol scheißegal ist, oder wie?
Nicht die leiseste Ahnung. Ich habe auch nicht, also die Finnen trinken halt nicht mehr als alle anderen in der EU. Aber 80% aller Morde, 70% aller Körperverletzungen werden nach Alkoholkonsum begangen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie das in anderen EU-Ländern aussieht. Aber anscheinend, der finnische Genpool, der ist halt sehr...
da oben ist einfach alles, da ist ja scheiß kalt und die Hälfte des Jahres scheiß dunkel und wenn du da noch bist, offen bist, ich meine, dann was hast du da noch machen? Dann kannst du nur randalieren. Kannst du
nur andere Leute umbringen gehen, ne? Naja, nee, der finnische Genpool ist halt sehr, sehr, wie nennt man das? Sehr homogen, also ja, homogen, nicht heterogen. Also das ist halt noch sehr stabil und sehr, wie nennt man denn das? Wahrscheinlich steht das auch irgendwo in der Meldung, aber ich finde es gerade nicht. Naja, jedenfalls... gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das erblich ist und Medikamente gegen, Achtung, Zitat, krankhafte Impulsivität daraus gewonnen werden können. Finde ich ganz schön, er hat krankhafte Impulsivität. Früher hat man so Leute Arschloch genannt, glaube ich.
Ja, also die Finnen sind genetische Arschlöcher, oder was?
Genau, 100.000 Finnen sind genetisch Arschlöcher, genau.
So. Ich war noch nie in Finnland, wollte ich mal hin, habe aber nie geschafft. Ich war in Schweden und Norwegen, aber Finnland habe ich noch nicht geschafft.
Ja, man muss auch aufpassen, weil 100.000 Menschen in Finnland reagieren.
Ja, da musst du da wie Helsinki irgendwie umfahren, weil da wohnen schon mal die meisten.
Stimmt. Wobei dann die Frage wäre, wie viele von denen wohnen eigentlich in Helsinki? Na, egal. Wir werden nicht witziger. Und da habe ich direkt noch einen. Ja, die britische Wissenschaft hat rausgefunden, wann ein Witz witzig ist.
Aha, ja, bitte.
Genau. Wenn der Witz länger dauert, also der Witz ist umso witziger, ich fasse das in Kürze zusammen, eigentlich ist das Studien-Setup ganz cool. Sie haben sich 55 Studenten der London School of Economics genommen und haben denen 65 Witze präsentiert, die sie beurteilen mussten nach sehr witzig oder gar nicht witzig. Sehr lustig waren dann immer die Witze, in denen es einen Dialog zwischen zwei Charakteren gab und ein Schlagabtausch zwischen Publikum und Komödianten hin und her ging. Also sowas wie Frage-Antwort, Frage-Antwort. Schön fand ich das Zitat, wenn der Witz länger dauerte, beschlich die Studenten das Gefühl, die Pointe möglicherweise verpasst zu haben. Ziemlich cool. Also kurze Witze, in denen Dialoge vorkommen, sind witzige Witze.
Okay, gut, ich merke das. Ich weiß nicht, das ist eh schon eine ältere Geschichte, irgendwie der Witz, der irgendwie auf der ganzen Welt.
Entschuldigung, ich komme nicht drüber weg, ich glaube, ich habe die Pointe verpasst, der erzählt ja immer noch. Super.
Bitte. Es gab aber schon vor Ewigkeiten diese Studie über den Witz, der auf der ganzen Welt irgendwie am lustigsten gefunden wird. Also nicht jetzt irgendwie der Witz, der irgendwie der lustigste Witz der ganzen Welt ist, sondern der Witz quasi, mit dem du, den du quasi überall auf der Welt erzählen kannst und immer wen findest, der lustig ist. Weil es gibt irgendwie Witze, die kannst du irgendwie in Deutschland erzählen und in England findest keiner so lustig und umgekehrt.
Weißt du noch, wie der Witz ging?
Ja, den kann ich ihn dir erzählen, ja.
Bitte.
Ich kenne ihn in der englischen Version schon, auf Deutsch. Also irgendwie zwei Jäger gehen im Wald auf die Jagd. Und plötzlich irgendwie hat der eine irgendwie einen Herzanfall, fällt um, liegt da. Und der andere Jäger im Telefon ruft die Rettung an, sagt, mein Kollege ist tot, was soll ich ihm machen? Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig, jetzt stellen Sie mal sicher, ob er wirklich tot ist. Da sage ich, okay, ist im Hintergrund so, Schuss, okay, jetzt ist er tot, was jetzt?
Okay, ja. Aber er ist mit Dialog und, das haben die britischen Wissenschaftler auch rausgefunden, er spielt mit den Erwartungen des Publikums. Ja, und ich erwarte natürlich etwas völlig anderes. Andererseits erwarte ich natürlich genau, dass er ihn erschießt. Darum fand ich den jetzt ein bisschen vorhersagbar.
Weil das Ding ist, ist ja auch nicht der lustigste Witz der Welt, sondern der quasi der Kompromisswitz. Ja? Also mit dem kommst du über, der ist halt der mit dem, wenn ich jetzt quasi einen Witz, keine Ahnung, irgendwie einen Witz über Schwule erzähle oder sowas, den kann ich vielleicht irgendwo in irgendwelchen konservativen Gegenden von den USA super erzählen, aber vielleicht nicht unbedingt in Berlin. Da kommt er schlecht an. Oder wenn ich was über einen Witz über Religion mache, ja, den kann ich vielleicht irgendwie auch nicht überall auf der Welt erzählen, weil der Großteil der Welt irgendwie angepisst ist, wenn ich einen Witz über Religion erzähle. Und das ist halt ein Witz.
Kompromisswitz.
Genau, also da ist halt, der ist halt ausreichend lustig und regt niemanden so sehr auf, dass er nicht lustig findet. Also,
was für eine elende Formulierung, oder ausreichend lustig. Und wie war es abends bei den Science-Bustern? Ja, war ausreichend lustig.
Ja, wir erzählen keine Kompromisswitze. Wir erzählen höchstens schlechte Witze, aber keine Kompromisswitze.
Neues aus der Welt des Graphens.
Ach, was gibt's denn da schon
wieder Neues? Die chinesische Wissenschaft hat festgestellt, dass man dünne Graphenschichten sich kontrolliert unter Wärmestrahlung verformen lassen kann. Aha. Die Überschrift lautete: Papier, das sich von selbst faltet.
Okay.
So, also man kann in Graphenschichten, ich verstehe das ja immer noch nicht wieder, ne? Also man kann in Graphenschichten offenbar ein Verhalten einprogrammieren, so wie bei diesem intelligenten Metall gibt's ja auch, dass sich dann unter Wärme oder Kälte einfach wieder in eine Ausgangsposition zurückverformt. Ne?
Hatten wir auch in der Show, Science-Wasser-Show.
Echt?
Im Metall, ja. Also nicht in der, wo du warst, aber in der Metall-Show mit Schmieden und Kunkel und so
weiter. Ah, okay, super. Naja, und was sie jetzt halt haben, ist, sie haben eine Graphenschicht gebastelt, die unter Einfluss von Wärmestrahlung sich in die Lage versetzt oder in die Lage versetzt worden ist, sich zu verformen, Achtung, sich fortzubewegen und sich umzudrehen. Das ist schon das cool, oder?
Ja, da kannst du da irgendwie Briefe machen, die sich irgendwie selbst falten, irgendwie
Briefumschlag tun und dann zur Post bringen. Ja. Amazon hat schon ein Patent drauf beantragt, die lassen das jetzt mit den Drohnen. Ja, aber stell dir das mal vor, du hättest Klamotten aus sowas, also Kleidung aus und hast dann so Marty McFly-mäßig erstmal so eine selbsttrocknende Jacke, eine Wendejacke, die du nicht mehr ausziehen musst, weil sich die einfach von innen nach außen stülpt.
Ja, stellst dich morgens irgendwie auf aus dem Bett, sagst dir, so los, genau. Kleidung anziehen. Dann kommt es aus dem Schrank und zieht.
Nee, du hast ja schon was an. Die verformt sich dann halt einfach nur in deine Straßenkleidung. Deine Nachtkleidung verformt sich in deine Tagkleidung. Go-Go Gadgetto Schlafanzug
ist das. Ist auch ein unhygienisch dann.
Hast du Inspector Gadget nie gesehen?
Doch, okay. Aber.
Der Witz war schlecht. Ah, okay. War ohne Dialog und zu lang.
Ja, Inspector Gadget war schlecht.
Stimmt.
Das war immer exakt dieselbe Handlung. Jede Folge war wirklich exakt die gleiche Handlung.
Das war wirklich schlecht, ne? Nur die Idee war nett, mit diesem ganzen Hubschrauber im Hut und so, aber ja.
Das war eine französische Serie ursprünglich.
Ja, natürlich. Oder? Der Franzos hat ja keinen Humor.
Ne? Nee, ja, die finden es in Arschlöcher.
Also, die finden alles Arsch, Franzosen humorlos. Die einzigen, die noch was taugen, sind die Deutschen.
Genau, und die Briten, denn die bohren die Erde an.
Endlich mal einer.
Ja. Britische Geologen wollen jetzt endlich mal in den Erdmantel bohren, oder zumindest in die Mohorovicic-Diskontinuität.
Das ist doch jetzt aus irgendeinem Roman von Stanislav Lem.
Nein, ich
die weiß nicht. Die Mohorovicic-Diskontinuität, ich bitte dich.
Kennst du den? Das ist nicht, also die Grenze, das ist quasi, wenn du so Erdbebenwellen durch die Erde durchschickst, dann werden ja bestimmten Grenzen, wo sich was dramatisch halt irgendwas ändert am Gestein, abgelenkt. Ja, da gibt es so verschiedene solche Diskontinuitäten und eine davon, eine der berühmtesten, ist die Mohorovic-Diskontinuität, kurz Moho, wie sie meistens genannt wird. Das ist die Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel. Ah. Die will man halt, weil der Erdmantel halt doch geologisch sehr, sehr anders
ist. Warum heißt das Diskontinuität?
Weil da eben die Erdbebenwellen nicht glatt durchgehen, sondern irgendwie abgelenkt werden. Ja. Und so weit ist man halt bis jetzt auch nicht gekommen. Ja, also in dem Fall, kennst du die tiefste Bohrung, die man bisher gemacht hat?
Was war das? Ich glaube 18 Kilometer oder sowas, ne?
Nee, viel weniger. 12.
12
sogar. 12,2 oder 12,3, 12,262 war 1979. Das war die sogenannte Kola-Bohrung. Nicht Cola zum Trinken, sondern K-O-L-A. Klar. Nach der Halbinsel Kola in Russland. Das war eine coole Geschichte. Das ist so eine Art Weltraum Space Race für Arme. Also in den damals im Kalten Krieg gab es nicht nur so das Rennen ins All, sondern irgendwie auch die zweite Riege quasi der Wissenschaftler hat sich dann irgendwie noch gematcht in Sowjetunion und Amerika, wer irgendwie tiefer bohren kann. Aha. Und da gab es halt in den USA teilweise irgendwie so Tiefbohrungsprojekte und eben auch in Russland. Und in Russland hat man eben die bis heute immer noch tiefste Bohrung gemacht, auf 12 Kilometer runter. Mhm. Das war 27. Dezember 83 ist man da runtergekommen.
Und seitdem nie wieder so tief.
Nie wieder so tief. Nee, da kommt übrigens auch diese Geschichte her, die du sicher kennst, dass man irgendwo russische Wissenschaftler haben in die Erde gebohrt und Mikrofone runtergelassen und dann die Schreie der Seelen gehört in der Hölle und so weiter.
Was?
Kennst du nicht die Geschichte?
Nee, das habe ich noch nie gehört.
Dann nie gehört, das habe ich, was man schon seit Ewigkeiten durchs Internet treibt, kannst du irgendwie auch bei YouTube irgendwie anhören und so weiter. Das ist eine Geschichte, dass halt wirklich irgendwie russische Wissenschaftler irgendwo gebohrt haben, ganz weit runter, und dann haben sie Mikrofone runtergelassen und haben da lauter irgendwelche Schmerzen, Schreie und Klagen und weiß Gott was alles gehört, was eben, weil sie eben anscheinend die Hölle angebohrt haben.
Ja,
das ist eine, ich glaube, wie Hoxilla hat auch mal eine Folge drüber gemacht, und also das ist wirklich eine von diesen klassischen Urban Legends, die seit Jahrzehnten mehr oder weniger durch die Welt und seit Jahren durchs Internet treibt. Und die kommt eben von dort, ja. Also hat man da Mikrofone runtergelassen, wenn man halt irgendwie seismische Aktivität aufzeichnen wollte und so weiter. Und irgendwann hat sich da halt dann raus irgendwie diese Stimmen aus der Tiefe, haben sie dann halt von der seismischen Aktivität dann zu den Wehklagen der armen Seelen gewandt.
Ja, irgendwo muss
aber
sie ja
man halt irgendwie noch nie weit. Genau. Also es gibt dann noch eine zweite Tiefbohrung, das in Deutschland tatsächlich das tiefste Loch Deutschlands ist. Das quasi gehört auch zu den tiefsten der ganzen Welt. Das ist 9.100 Meter tief, ja. Und zwar in Windisch-Eschenbach. Das kontinentale Tiefbohrprogramm hieß das. KTB. Es war auch in den 80er, 90er Jahren so ein wissenschaftliches Großprojekt, und da hat man dann bin ich einmal sogar fast vorbeigefahren, habe es aber nicht geschafft, mir das genauer anzuschauen. Eben in Windisch-Essenbach hat man da halt irgendwie 9 Kilometer tief gegraben, und dann ist es halt irgendwie zu heiß geworden da unten, und dann haben die Dinger nicht mehr funktioniert. Und das Problem ist, dass halt irgendwie, da bist du halt noch nicht mal annähernd beim Mantel in 9 oder 12 Kilometer Tiefe.
Wie dick ist die Kruste?
Es ist genau, das ist halt das Problem, beziehungsweise die Sache, dass die unterschiedlich dick ist. Ja, also in den Kontinenten ist die Kruste, irgendwie, genau, jetzt haben wir es auch nicht mehr, so, kann 20, 30 Kilometer tief sein. In den Ozeanen, also die ozeanische Kruste, ist dünner. Und deswegen kommen jetzt auch die Briten bohren jetzt dann auch im Ozean. Wo habe ich jetzt hier meine Meldung schon wieder? Die irgendwie Details. Also die bohren jetzt nicht auf dem Kontinent, sondern die fahren mit einem Schiff. Ja, die fahren mit einem Schiff, und verdammt, ich finde die Meldung nicht mehr. Hab die jetzt weggeklickt oder zugemacht? Ah, ne, hier ist sie. Die fahren mit dem Schiff ich glaube, welche Gegend sind? Die Indischen Ozean. Im Indischen Ozean fahren sie hin, und da musst du nur knapp 5,5 Kilometer tief bohren.
Und wie viel Kilometer Wasser müssen die?
Das ist eine gute Frage. Das ist
wahrscheinlich egal.
700 Meter, also das ist nicht so tief. Aber das Problem ist, egal ist es nicht, weil natürlich irgendwie so unter Wasser bohren ist halt schon nicht so einfach, wie halt irgendwie auf dem Kontinent zu bohren. Aber es ist durchaus interessant, weil da wirklich, wenn das mal klappt, dann hättest du wirklich schon mal, tatsächlich, dann hätten wir das erste Mal irgendwie reale Proben aus dem Erdmantel. Bis jetzt alles, was wir aus dem Erdmantel haben, ist ja nur indirekt. Ja. Also ich meine, es gibt irgendwie altes Gestein, was mal irgendwie darauf geschafft worden ist durch irgendwelche geologischen Vorgänge. Ich glaube, in Kanada gibt es irgendwie so ein paar Stellen, wo Mantelgestein irgendwie nach oben gekommen ist. Aber ist halt auch nicht mehr frisch. Ja. Und man will das ja wirklich frisch vor Ort untersuchen, weil natürlich in der Geologie, für die ganzen Modelle, was halt irgendwie Erdbebenvorhersage, Modelle von Vulkanismus und alles, wahnsinnig viele Auswirkungen, wenn man mal konkret genau weiß, was da drunten ist. Aber auch natürlich auch für die Astronomie zum Beispiel, ja, wenn es um Planetologie geht. Weil wenn es darum geht, um die Frage, wie Planeten sich bilden, wie die Eigenschaften von Planeten sind, wie diese ganze Geschichte mit den Supererden zum Beispiel ist, ja. Weil natürlich der Mantel ist das, was den Planeten ausmacht, ja. Der Kern ist Metall. Das wissen wir, weil das Metall halt das Schwerste ist und nach unten sinkt. Und oben drüber ist die Kruste. Die ist im Prinzip irrelevant. Mehr oder weniger, weil es halt wirklich so dünn ist. Und der ganze Rest, das was den Planeten ausmacht, ist der Mantel. Und das ist halt das, über den wir am wenigsten wissen. Da wissen wir wirklich nur was über halt die dichte Wellen von den Erdbeben, die halt da durchlaufen. Aber sonst wissen wir doch nicht viel Konkretes drüber. Und da mal wirklich konkrete Proben zu haben, das wäre schon cool, wenn da was rauskommt. Also bin ich schon gespannt, wenn die dann losfahren. Also die fahren auch nächstes Jahr los, glaube ich, aber das ganze Projekt ist so auf 5 Jahre angesetzt. Ja, also das ist auch nicht so, dass man immer hinfährt, mal kurz bohrt und dann war es ja. Das dauert auch länger. Und da bin ich wirklich schon, bin ich wirklich gespannt, was da jetzt endlich mal rauskommt.
Zurück zur Erdoberfläche. Dieses Jahr ist ein El Niño-Jahr, beziehungsweise dieser Winter ist ein El Niño-Winter. Dieses Klimaphänomen, beziehungsweise das Ozeanphänomen, das im Pazifik, dass der Pazifik sich an einer Stelle, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Stelle das war, die hatte auch einen Namen, den ich mal wusste. Naja, jedenfalls im tropischen Pazifik heizt sich das Wasser extrem stark auf, also anormal stark, bis in große Tiefen sogar. Ich weiß leider nicht mehr, wie tief das ging. Ich hatte ja kürzlich mal Mujib Latif interviewt, der sagte dann auch, bis in welcher Tiefe. Und es war irgendwie sowas wie mehrere hundert Meter, hast du dann noch 24 Grad oder so. Also eine total absurde Zahl. Man mag es mir nachsehen, dass ich es nicht mehr auswendig weiß. Heizt sich das Wasser anormal auf, verhindert dann irgendwelche Meeresströmungen beziehungsweise beeinflusst irgendwelche Meeresströmungen. Das führt dann dazu, dass in tropischen Regionen Dürre herrscht und in dürren Regionen große Niederschläge. So kann man das kurz zusammenfassen. Ich habe noch nie so richtig rausgefunden, was es eigentlich für unsere Breiten bedeutet. Den einzigen Hinweis, den ich gekriegt habe, der war auch von Mujib Latif, der sagte, das lässt sich schwer sagen, weil wir noch die nordatlantische Oszillation dazu haben, die dann immer auch nochmal irgendwie eingreift. Jedenfalls wird dieser Winter ein El Niño-Winter, wahrscheinlich sogar ein sehr, sehr starker El Niño-Winter. Klimaforscher können nicht ausschließen, dass der Klimawandel...
Aliens.
Genau, das ist eine geheime Alien-Waffe. Das ist... Mist, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah, genau. Können nicht ausschließen, dass der Klimawandel den El Niño treibt. Und vor allen Dingen sind sie sich nicht sicher, ob das Ding nicht demnächst ein dauerhaftes Phänomen wird, also nicht an- und abschwillt. Die ersten Wetterextreme werden jetzt mittlerweile dem aktuellen El Niño zugeschrieben. Und zwar die Waldbrände in Indonesien. Die hätte es ohne El Niño wahrscheinlich nicht gegeben. Die Trockenheit in Südostasien halt auch nicht, woher dann auch die Waldbrände kamen. Außerdem Hurricane Patricia, der Ende Oktober Mexiko erreicht hat. Und in Australien war der September der dritttrockenste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und die Meteorologen erwarten noch mehr Trockenheit in und für Australien für die nächsten Wochen. Wollte ich nur noch mal... dran erinnert haben. Also El Niño ist jetzt da, ist real und wir merken es langsam. Nur hier bei uns nicht. Obwohl, weiß ich nicht, könnte der milde Winter bisher auch eine Auswirkung davon sein?
Ich habe keine. Also da müsste man wirklich jemanden fragen, der sie auskennt. Also da musst du irgendwie...
Wir behaupten das einfach. Wir sind hier die Wissenschaft.
Ja. Ja, aber die... Ja,
auch dieser milde Winter ist auf den El Niño zurückzuführen.
Oder Aliens. Nein, es sind die ganzen Chemtrails von den Aliens in der Atmosphäre, weil die quasi unten, das ist überhaupt die Theorie. Also die ganzen UFOs, die überall rumfliegen in der oberen Atmosphäre, die verursachen über ihre Chemtrails den Klimawandel. Ja. Und um das zu vertuschen, macht die Regierung unten mit den normalen Verkehrsflugzeugen Chemtrails, um unsere Gedanken zu beeinflussen, dass wir es nicht merken.
So sieht's aus. Und jetzt verrate ich dir, wie du es hinbekommen kannst, das noch glaubhafter zu machen.
Ja.
Glatte Haut.
Habe ich. Also ich habe einen Bart, aber drunter ist glatte Haut.
Die deutsche Wissenschaft hat nämlich festgestellt, dass je glatter die Haut eines Menschen ist, desto seriöser wird eingeschätzt, was er für einen Unsinn erzählt.
Wusste es spezifiziert, wo die Haut ist?
Gesicht.
Okay, gut, da hätte es sein können, dass du einen faltigen Arsch hast oder sowas.
Nee, genau, nee, aber das kriegt man auch im Gesicht. Du musst nur genug fressen, dann wirst du so aufgedunsen und dann ist deine Haut auch glatt. Ja, naja, nee, sie haben halt wieder so, ne, mit... Probanden Fotos gezeigt von Gesichtern mit Hautunreinheiten oder halt mit Hautunreinheiten oder ohne Unreinheiten. Und sie haben halt glatte Haut grundsätzlich als seriöser, also glaubwürdiger.
Okay, dann muss ich die nächsten Vorträge noch botoxen lassen.
Genau. Hast du zwar keine, wie nennt man das, Gesichtszüge mehr, aber du klingst seriöser. Was ich jetzt irgendwie ganz interessant nochmal fände, ist, wie geht das zusammen mit alten Menschen, weil denen wird ja immer gesagt, ja, die kennen sich ja aus. Also, ne, so.
Ja, gute Frage.
Aber junge Menschen haben unreine Haut, aber Moment mal, sie haben unreine, jetzt habe ich es nämlich, siehst du? Sie haben unreine Haut, also sie haben Hautunreinheiten betrachtet, nicht Falten.
Ja, wollte ich gerade sagen, das klingt auch plausibler.
Ja. Hautunreinheiten, ne? Dann ist glatte Haut ja jetzt auch. Ja,
weil wer hat irgendwie Hautunreinheiten, Teenager? Und wer Teenager ist schon für seriös? Ich meine, das tut ja kein Mensch.
Die selbst.
Ja.
Das sind nicht wenige. Ja, es sind natürlich Hautunreinheiten, wie ich dann bei aufmerksamem Überfliegen der Meldung nochmal festgestellt habe. Entschuldigung. Genau. Also sieh zu, dass du keine Pickel hast, das reicht dann, um den Leuten Quatsch zu erzählen.
Genau. Wollte ich gerade sagen, also du sagst hier Pickel zu Hautunreinheiten. Ja. In Österreich sagt man Wimmerl.
Wimmerl.
Wimmerl, genau. Aber, oh, meine Tür hat gerade geklingelt, darf ich kurz mal aufmachen?
Na, bitte.
Ich erwarte zwar nichts, aber ich muss kurz
mal schauen. Vielleicht gibt's Geschenke.
Ja, ich guck mal, bin gleich wieder da. Ja. So, wieder da. In der Wohnung über mir gab es einen Wasserschaden. Oh. Und jetzt kann man die gerade gucken, ob bei mir was durch die Decke kommt. Aber kommt doch nicht.
Schwein gehabt.
Ja, und mal schauen, vielleicht kommt sie noch, aber...
Wo waren wir stehen geblieben, frage ich mich die ganze Zeit.
Ja, ich hatte gerade von Wimmerl und Pickel erzählt.
Ach so, genau.
Ja, also
Wimmerl.
Genau, Wimmerl sagt man auf Österreichisch, aber nicht mehr lange, wie es ausschaut. Denn es gibt eine Studie zur Rolle des österreichischen Standarddeutsch, und zwar in seiner Funktion als Bildungs- und Unterrichtssprache an österreichischen Schulen. Aha. Haben Linguisten aus Wien gemacht, haben dafür 1250 Schüler und 160 Lehrer aus allen Schulen, allen Bundesländern befragt und halt gefragt, irgendwie so Beispielsätze mit Austriazismen und Deutschlandismen, sagt man das so?
Weiß ich nicht.
Ja, wieder österreichischen und deutschen spezifischen Wörtern. Und das gefragt, wofür sich Lehrer entscheiden und wofür sich eben Schüler entscheiden. Und
ja. Zum
Beispiel eins war davon eben Pickel und Wimmerl. Ja, und in dem Fall 79% der Schüler sagen, würden Pickel sagen, aber nur 57% der Lehrer. Und das Gleiche ist bei vielen anderen Wörtern. Zum Beispiel, wo haben wir hier genau, Junge. Ja, also Junge ist quasi das deutsche Wort, sagen 69% der Schüler und nur 35% der Lehrer. Die anderen sagen Bub.
Bub?
Yes, genau.
Ja, das klingt ja schon nach 19. Jahrhundert.
Ja, also, ja, wir sind halt ein bisschen hinten in Österreich. Ja, aber generell ist es so, dass 61% der Lehrer, aber nur 46% der Schüler haben die Austriazismen, also die österreichischen Wörter bevorzugt. Ja, und ein paar Ausnahmen gab es, wo die Österreicher noch dominieren. Also zum Beispiel beim, wie heißt der Monat, der jetzt kommt als nächstes?
Jänner.
Jänner, genau. Also das ist auch eines der einigen wenigen Fällen, wo es, was ich tatsächlich, bin ja generell irgendwie zweisprachig, Österreich, ja. Deutsch, also wenn ich in Deutschland bin, komme ich gut klar damit, die diversen Austriazismen zu vermeiden. Aber das irgendwie Jänner ist wirklich was mir noch ab und zu durchrutscht, wenn ich in Deutschland bin.
Also
irgendwie
Jänner, statt Januar sage. Das ist auch ein schönes Wort und es klingt nicht dümmlich. Bub und Wimmerl klingt halt irgendwie so, man will ja nicht irgendwie Dialekt sprechen, weil das ist ja ein Zeichen dafür, dass man minder gebildet ist. So könnte ich mir vorstellen, dass es daher kommt einmal. Ja. Und vor allen Dingen durchs Fernsehen.
Wollte ich, komme ich gleich dazu. Also ja. In dem Fall bei den Jänner sind 97% der Lehrer, 89% der Schüler sagen Jänner. Und auch beim Schweinsbraten, ja, also Schweinsbraten statt Schweinebraten, sagen auch irgendwie 94% Lehrer, 82% Schüler.
Schweinsbraten ist aber auch was, das hast du südlich des Mainz, also südlich halt des Mainz sagt das halt jeder.
Nicht genau. Und es ist halt natürlich, dass halt einerseits natürlich irgendwie je jünger die Schüler, desto oder generell die Probanden, weil Lehrer sind ja generell älter als Schüler. Mhm. Du bist ein sehr dummer Schüler und ein sehr junger Lehrer. Aber je jünger eben die Leute. Du gehst
aufs Greendale Community College.
Genau. Je jünger die Probanden auf jeden Fall, desto eher verwenden sie die deutschen Wörter. Auch bei den Lehrern, also doch die Lehrer, die jungen Lehrer verwenden mehr weniger Austriazismen als die alten Lehrer. Mhm. Und sagen natürlich, Grund ist mit ziemlicher Sicherheit eben das Medienverhalten, weil natürlich die sehr viele Leute schauen halt Österreicher, deutsches Fernsehen, ja, ist in Österreich, wir haben halt irgendwie jetzt doch ein bisschen mehr Fernsehkanäle als früher. Also früher hatten wir halt irgendwie nur, kann mich noch erinnern, wie ich in Wien gewohnt hatte, ich hatte damals kein Kabelfernsehen und das rein österreichische Programm waren halt wie ORF1 und ORF2, mehr gab es nicht. Und natürlich hast du irgendwie schon seit Jahrzehnten halt das ganze Kabelfernsehen mit den ganzen deutschen Sendern und wenn du halt irgendwie 30 deutsche Sender hast und irgendwie 5 österreichische, dann ist natürlich logisch, dass du das irgendwann, dass sich das irgendwann auswirkt.
Ja klar, und das wird dann halt auch in Hochdeutsch produziert, weil du willst es nach Österreich ausstrahlen können, du willst es in die Schweiz ausstrahlen können, ohne dann noch irgendwie großartig mit zu modifizieren oder modifizieren zu müssen. Wie dieser eine Tatort, es gibt ja einen Tatort, den der Schweiz spielt, der dann auf, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Hochdeutsch gedreht wird und danach nochmal schlecht ins Schweizerdeutsch synchronisiert wird oder andersrum oder so ähnlich.
Ja, ich weiß nur, dass eine
kann man sich kaum angucken, weil das die Lippensynchronizität total für den Arsch ist und funktioniert noch schlechter als bei einer englischen Serie.
Also ich bin ja weder Tatort-Fan noch generell Krimi-Fan, aber es gab eine Krimiserie, die ich immer ganz gut fand, eine österreichische, die war hieß Trautmann, ob du die jemals gesehen hast.
Nee, die einzige österreichische Krimiserie, die ich kenne, heißt Gottan ermittelt.
Das ist Trautmann ist halt schon ein bisschen neuer. Mhm. Das war eine wirklich gute Serie und auch so im Wiener Milieu halt mit dem wirklich so halt, war eine sehr, sehr schöne Krimiserie und die war mal so gedacht, eben auch, um in die Tatwortschiene aufgenommen zu werden, eben mit dem Kommissar Trautmann. Und dann ist es aber irgendwie durchgefallen, weil das halt zu sehr Dialekt war. Also haben sie gemeint, das versteht man in Deutschland nicht, wenn man das irgendwie da ausstrahlt. Darum ist es kein Tatort geworden. Aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, sehe ich mal, das irgendwie läuft nicht mehr, aber gibt es sicherlich noch irgendwo anderweitig zu sehen.
Würde ich das überhaupt verstehen?
Naja, schon. Also ist ja nicht so extrem. Also wenn du halbwegs irgendwie, wenn du jetzt nicht irgendwie die letzten Jahrzehnte in einem norddeutschen Loch verbracht hast und irgendwie nichts anderes gehört hast, dann schon ein bisschen ab und zu mal mit einem Österreicher geredet hast und dich ein bisschen konzentrierst, verstehst das meiste. Also ein paar wirklich so extreme Wiener Ausdrücke vielleicht nicht, aber wie gesagt, das meiste solltest du eigentlich verstehen. Also kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie ein großes Problem ist.
Als ich das letzte Mal in Wien war, was entsetzlich lange her ist, das war 1999, seitdem habe ich Wien nicht besucht, obwohl ich mich da total wohlgefühlt habe, ist mir aufgefallen, dass in Wien die Leute langsam gehen. Also selbst diejenigen, die in Wien eilen, sind noch langsamer als in Berlin die Normaltempo-Leute. Und jetzt kommt's.
Ja.
Wenn Senioren langsamer laufen als andere Senioren, also langsam laufende Senioren, wie soll ich das denn jetzt? Also wenn Senioren langsam laufen, kann das ein Zeichen dafür sein, dass sie an Alzheimer erkranken, obwohl es noch keine anderen Alzheimer-Symptome gibt. Sie haben, wer war denn das? Französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, und zwar im Computertomographen, genauer im Positronen-Emissionstomographen, haben sie sich angeguckt, wie viele von diesen Plaques, also diese Amyloid-Plaques, die Alzheimer machen, die Senioren in ihrem Gehirn hatten, die langsamer gelaufen sind und haben festgestellt, dass sie schon, entschuldige, mein Asthma pfeift, so wenn ich einatme, merke ich gerade, ich huste mal gerade ab. Also 48% der Probanden, und das ist ziemlich viel, haben diese Plaques in einem Ausmaß im Gehirn gehabt, das darauf hindeutet, dass sie demnächst an Alzheimer erkranken werden. Das heißt, in einem Durchschnittsalter, wer in einem Durchschnittsalter von 76 Jahren langsam geht, könnte demnächst an Alzheimer erkranken.
Interessant, da fällt mir nichts dazu ein, außer das schöne Lied von Tokotronic. Warum gehen die Leute auf der Straße vor mir immer so langsam?
Weil sie Alzheimer haben.
Ja, jetzt wissen wir das auch.
Aber ich finde das ganz cool. Also ich finde das ja ganz wichtig, dass man auch so Tests oder überhaupt, ich sag mal so, Hinweise oder Hinweisgeber findet, ohne die Leute sofort einer Komplettuntersuchung unterziehen zu müssen. So wie dieses Uhrenmalen bei der Demenz zum Beispiel.
Jetzt hast du wie lauter Wissenschaftler, so Laborkittel, die irgendwie den Zinn, die wollen auf der Straße hinterher schleichen.
Genau.
Ganz unauffällig.
Genau, ganz unauffällig. mit so kleinen Radargeräten, damit das Ganze auch eine ordentliche Messung gibt.
Ja, ich musste mal was Wichtiges sagen heute. Der kreative Erwachsene ist ein Kind, das überlebt hat.
Das heißt, immer dann, wenn ich denke, ich sei kreativ, bin ich ein Kind, das überlebt hat.
Oder Natur ist ein sich selbst regulierendes Ökosystem des Bewusstseins.
Das klingt jetzt aber eher... Natur ist ein sich selbst regulierendes Ökosystem des Bewusstseins.
Ja, oder nur derjenige, der weit genug geht, kann herausfinden, wie weit man gehen kann. Oder manche Menschen ziehen sich Scheiße an.
Ja.
Das waren jetzt Sätze aus einer Studie. Und zwar ging es darum, die hat einen wunderbaren Titel, diese Studie. Die
drei von denen waren Binsenweisheiten und eine war Quatsch.
Die Studie heißt On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit.
Ja, genau.
Also es ging halt im Prinzip um eine Studie, und zwar von Leuten aus wo kommen die her?
Gut abgeschnitten, oder?
Aus Kanada, waren es also kanadische, was auch immer, Psychologen. Die haben eine Arbeit gemacht, die wollten halt rausfinden, kennst du diese typischen Facebook-Zitate und so weiter, alles irgendwie, und die haben halt geschaut, wie das ausschaut, also wie ist das mit diesem pseudoprofunden Bullshit? Die haben halt quasi so Sätze, also es haben das so eine Studie gemacht mit ein paar hundert Leuten, glaube ich, und haben halt so ein Repertoire an verschiedenen Sätzen rausgesucht. Eins haben sie, da gibt es irgendwie so einen Online-Bullshit-Generator anscheinend, der hat per Zufall irgendwie so Scheiße erzeugt. Das andere war auch ein Generator, Deepak Chopra, wenn du den kennst. Ist auch irgendwie so ein Pseudo-Wissenschaftler. Ja, ist halt irgendwie auch so ein Typ, der halt immer mit so Quantenbewusstsein, Esoterik-Scheiße. Also irgendwie verkauft wahnsinnig viele Bücher. Und da gibt es halt irgendwie auch so einen Bot, der aus Tweets von Deepak Chopra per Zufallsgenerator halt einfach irgendwie sich Wörter rausnimmt und zusammenstellt zu solchen Sätzen. Und haben dann eben die genommen, das haben wir mit so ein paar so Motivationszitate, also ich glaube, dieses eine, die Natur ist ein sich selbst regulierendes Ökosystem des Bewusstseins, ist, glaube ich, irgendwie sowas von diesem Deepak Chopra-Bot, dieses, nur wer weit genug geht, findet heraus, wie weit man gehen kann, das ist irgendwie so ein Motivationstrainer-Scheiß. Und dann haben sie halt noch ein paar so Sätze gehabt, die halt einfach irgendwie, also nichtssagende Sätze, wie halt manche Menschen ziehen sich schlecht an, halt einfach so normale Sätze, da gab es noch irgendwie mehr irgendwie, was war dann noch, wer im Regen geht, wird nass oder irgendwie sowas. Also können wir da verlinken, diese ganzen Sätze. Super. Sind wunderbare Sachen dabei. Und die haben halt geschaut, wie das aussieht mit, wer hält diese Sätze für tiefsinnig und gibt es da Unterschiede zwischen eben den generell, die haben neben den per Bot generierten Sätzen von Deepak Chopra auch echte Sätze von Deepak Chopra genommen und wollten schauen, ob es da einen Unterschied gibt, also ob quasi der generierte Bullshit irgendwie anders wahrgenommen wird als der.
Genau. Kommt halt drauf an, ob Herr Chopra Pickel hat oder nicht. Oder wie der Österreicher sagt, Wimmerl.
Genau. Und das war ein interessanter Schuh. Also einerseits zeigen sie halt, dass es es keinen großen Unterschied zwischen dem generierten und dem echten Bullshit quasi gibt. Also dass das vor allem haben sie auch gezeigt, dass diejenigen, die, sie haben natürlich auch noch jede Menge andere Sachen abgefragt, bei denen, wo sie diesen Zitaten präsentiert haben, und diejenigen, die am ehesten daran eine Tiefsinnigkeit in solchen Sätzen erkennen, sind auch die sagen jetzt irgendwie
ansonsten doof sind.
Lower in Cognitive Ability.
Okay, hier. Denkschwach.
Verbal and Fluid Intelligence, Numeracy. Also halt ja, und sind auch mehr, more prone to ontological confusions. Mhm. And conspiratorial agitation, also jemand, der glauben, die irgendwie an anderen Unsinn auch noch glauben, die sind eher religiös, glauben eher an paranormale Sachen. Natürlich. Und glauben eher an Alternativmedizin und so weiter. Also das sind Sachen, und die haben auch vor allem noch probiert, das ist eine ziemlich lange Arbeit, die ich nicht komplett gelesen habe, aber die haben auch noch so eine Art Maßeinheit quasi, also eine Pseudo-Profound Bullshit Sensitivity definiert, also quasi so eine Maßeinheit für Bullshit, mit der du dann halt irgendwie auch anderen Sachen einordnen kannst. Also das ist eine ganz interessante Studie, die sie da gemacht haben. Und vor allem die Sätze sind wunderbar, wunderbar schön zu lesen, die es da alle irgendwie, die sind sie. The future will be an astral unveiling of inseparability.
Bitte was?
Die Zukunft wird eine astrale Enthüllung der Unteilbarkeit werden.
Mhm.
Ja, oder Neugeborene brauchen konstante Aufmerksamkeit.
Ja.
Dein Lehrer kann eine Tür öffnen, aber du musst selbst durchgehen.
Oh, neulich auf dem Positive Thinking Seminar. Bleiben wir dabei, bleiben wir einfach bei Kognitionswissenschaften. Britische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Flyer, also so Werbezettel, auf die Augen aufgedruckt sind, nicht so schnell weggeworfen werden wie Werbeflyer, auf denen keine Augen aufgedruckt sind.
Da habe ich kurz was darum gelesen, ja.
Das ein wachsames menschliches Augenpaar. Sie haben sogar noch unterschieden, genau. Es gibt noch der rügende Blick wird noch seltener weggeworfen als der normale Blick. Also wenn jemand böse guckt, dann traust du dich erst recht nicht, das Ganze wegzuschmeißen.
Da habe ich aber auch irgendwie eine andere Studie gesehen, da hatten sie irgendwie so ein öffentliches Klo, wo du dabei Schüsseln hast, wo du Geld reinschmeißen kannst, ja, oder auch nicht, je nachdem. Da hatten sie irgendwie eins, ganz normal, halt Schüssel, wo du Geld reinschmeißen kannst oder nicht, und eins genauso, nur hatten sie eben einen Zettel mit Augen drüber gehangen. Ja, und da, wo die Augen hingen, haben die Leute wesentlich mehr Geld reingeschmissen, als da, wo keine Augen hingen.
Ja. Genau, und wo sie es auch gemacht haben, ist in einer, und das waren dieselben Forscher gewesen, die es gemacht haben, haben vor ein paar Jahren das in einer Universität gemacht, wo du so ein bezahl so viel wie du willst, in so eine allgemeine Kaffeekasse. Und da, wo sie streng blickende Augen hingehängt haben, sind die Einzahlungen auf das Dreifache gegenüber dem Normalwert gestiegen. Tja. Geil, oder? Also, streng blickende Augen, dahin, wo du willst, dass die Leute viel bezahlen, und da, wo du willst, dass die Leute es nicht wegschmeißen. Das heißt, demnächst werden wir nur noch Flyer in die Hand gerückt kriegen, wo böse guckende Augen drauf sind.
Dann ändere jetzt mal gefälligst das Frint-Logo.
Das genau, dann das Frint-Logo. Genau, wir leben von Spenden. Hey, da muss man ja wohl mal. Das ist, ja. Ach, das wird ganz furchtbar werden. Sie werden das halt wirklich machen. Also, irgendwelche wahnsinnigen, super schlauen Werber werden das tun. Es gab mal von der, was war denn das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das 2001, die mit so einer Zeitungsanzeige geworben haben, so gezeichnet, ein kleiner süßer Hund mit wedelndem Schwanz und eine Pistole, die ihm an den Kopf gehalten wird. Und dann irgendwie, wenn sie kein Abo abschließen, erschießen wir diesen Hund oder sowas. Das fand ich sehr lustig.
Was?
Haben sie? Das war ja nur ein gezeichneter Hund.
Ja.
Ja, nu, wie hätten sie den erschießen sollen?
Weiß nicht, genau.
Ich weiß auch gar nicht, ob es um ein Abo ging oder um irgendwas anderes, was man bestellen sollte. Ach, ich weiß es nicht mehr.
Ich habe jetzt hier auch einen süßen Hund, und wenn er nicht flattert, dann
genau, dann wird der, genau, dann werden wir diesen süßen Hund. Wie kommen wir jetzt? Ich gucke gerade, ob wir irgendwie eine schöne. Nee, aber finden wir nicht. Österreichische Wissenschaftler. Österreichische Wissenschaftler haben was wahnsinnig, wahnsinnig krasse Überwachungstechnik sich ausgedacht. Und zwar ist denen aufgefallen, dass immer kurz bevor Graffiti-Schmierereien an Wänden sind,
Leute mit Spraydosen rumlaufen.
Mit Spraydosen rumlaufen und diese Spraydosen schütteln. Und in diesen Spraydosen sind Stahlkugeln drin. Und es klackert charakteristisch. So, und was sie jetzt erstmal im Labor gebaut haben, mir kommt das Ganze ein bisschen lächerlich vor, aber was sie jetzt erstmal im Labor gebaut haben, ist ein Überwachungssystem, das das charakteristische Klackern von Spraydosen erkennt und dann Alarm schlägt. Im Frühjahr 2016 wollen sie das bei realen Tests dann mal ausprobieren.
Das heißt, du kannst jetzt alle möglichen Wände trollen, indem du einfach nur vorbeigehst und nicht
klackerst. Einfach nur noch alle Spraydosen mit einem Klackern durch die Stadt laufen und überall geht der Alarm los. Das ist noch besser als gegen Autos treten.
Ja. Cool, du kannst sagen, ich habe einfach nur, ich habe nur Deo.
Ich bin ein bisschen genau. Oh, ich hatte gerade so gemüffelt und dachte, mach mal schnell, genau. Ja, naja, jedenfalls erkennen Sie das Klackern der Mischkugel.
Cool. Ich habe eine ganz kurze Meldung hier. das hat anscheinend irgendein British Metal Journal herausgefunden, die Verschmelzung von Biergiganten ist ungesund. Weil anscheinend fusionieren demnächst Anheuser-Busch und SAB Miller, das dürften anscheinend die zwei der größten weltweiten Bierproduzenten sein. Mhm. Und die schottische Universität von Edinburgh hat herausgefunden, dass es eben nicht nur ökonomische Auswirkungen hat, sondern anscheinend auch sich negativ auf die globale Gesundheitssituation auswirkt.
Aha.
Ich habe der Artikel ist leider nicht öffentlich zugänglich, darum habe ich ihn nicht gelesen. Ich habe wirklich nur diese ganz kurze Meldung hier mit dem Abstract präsentieren. Ich würde gerne wissen, wie das
alles. Ein bisschen nach Korrelation mit Kausalität verwechselt, oder?
Naja, es kommt darauf an, wenn du halt wirklich so ein quasi Monopol hast, der halt ganz anders irgendwie auf Preise gestalten kann und so weiter, ganz anders auf die Märkte und Vertrieb, Bars einwirken kann. Vielleicht wird dann einfach halt irgendwie mehr gesoffen. Also das ist halt irgendwie der Alkoholkonsum, insbesondere in Entwicklungsländern, dürfte künftig erheblich steigen, schreiben
die. Nur weil sich diese beiden Großbrauereien fusionieren?
Wenn die sich gegenseitig kämpfen, quasi die beiden bis jetzt immer und dann jetzt quasi zu einem zusammenschmelzen, vielleicht haben sie wirklich einfach halt irgendwie neue Märkte zu erschließen. Weiß ich nicht. Mhm. Also, ich kann leider, das ist nur eine Meldung, die fand ich halt irgendwie interessant, aber der Artikel ist leider halt hinter einer Bezahlschranke, die ich jetzt irgendwie nicht.
Was ich viel interessanter finde, ist, dass hier in Berlin erstmal bei mir um die Ecke eine neue Brauerei aufmacht, also was heißt um die Ecke, 3 U-Bahn-Stationen entfernt, und der eine Braumeister oder der Braumeister oder einer der, ich weiß gar nicht, wie viele das ursprünglich mal waren, von Crew Ale, was eins meiner Standardbiere ist, macht hier eine Brauerei in Berlin auf, was ich total klasse finde. Ja, was cool. Dir jetzt auch egal sein kann, weil du wohnst nicht hier.
Nee, aber auch in Jena kann man Bier kaufen. Also es gibt ja auch das Crew Ale, kann man auch hier in Jena kaufen.
Ja, die haben mittlerweile, also die haben irgendwie einen großen Investor reingekriegt. Also sie waren angeblich sogar kurz vor der Pleite. Dann ist irgendwie ein recht großer Investor gekommen, hat gesagt, okay, hier Geld, wir machen jetzt Vertrieb. Und seitdem steht es halt sogar in Berlin bei Rewe rum. Das Crew, was ich super finde. Weil es immer noch
wir haben jetzt hier da in Krems, also quasi wohnen aus Österreich, wo ich herkomme, da gibt es auch seit neuestem auch schon seit einiger Zeit.
Wo der grüne Feldliner herkommt, ne?
Ja. Irgendwann spricht sie das rum in der Wachau, dann kriegst du keinen mehr.
Für die letzte Lieferung Wein musste ich sowieso wieder bezahlen, die wir in der Sendung benutzen. Bin ich auch nicht mehr gewohnt.
Tja, gewohnt, das ist immer. Gewöhnt?
Naja.
Aber ich habe jetzt, da gibt's auch eine neue Brauerei, Brauschneider heißt die machen auch echt gutes Bier. Die machen ein super Pale Ale und ein super Hanfbier. Also das ist die... Gibt es teilweise auch sogar in Wien zu kaufen? Also
ich war ja gerade in Kloster Mallersdorf, das ist in, ist das, was ist denn das? Das ist Pfalz? Pfalz? Oberpfalz? Bayern halt. Und habe da im Kloster die Braumeisterin interviewt, was auch sehr schön ist. Also es ist eine Nonne, die Bier braut. Und die macht das halt alles nicht. Die sagt, Kraftbier. Na, das brauche ich nicht, das Kraftbier. Und wenn einer einen Pilz von mir haben will, dann kriegt das nicht. Weil ich mag kein Pilz. So. Ja, aber kann ja jemand anders brauen. Hier gibt es ja nur eine
Braumeisterin. Was gibt es da für Bier?
Die macht so Vollbier, also ganz normales Vollbier. Ein helles, ein ungefiltertes helles und ein Bock. Und das ist, also das ungefilterte helle schmeckt mir persönlich am besten. Und das ist halt stinknormales Bier. Also nicht mit irgendwie tollen Hopfen und weiß der Geier was. Sondern halt ein stinknormales Bier aus einer stinknormalen kleinen Brauerei. Und das ist eines der leckersten Biere, das ich kenne. Also ich war sehr, sehr begeistert. Ich muss jetzt noch irgendwie, ich muss noch so einen Kasten bestellen, siehst du?
Ja, so Bockbier ist nicht, ich mag kein Bier mit viel Alkohol drin. Also alles, was irgendwie schon über 5% rausgeht, ist mir meistens schon zu viel. Es sei denn, es gibt schon welche, die gut sind. Also wenn es dann irgendwie, ich mag es halt nicht, wenn es so sehr nach Alkohol schmeckt. Ja, also es gibt doch auch einige stark Biere schon getrunken, die halt wirklich so gut gemacht waren, dass du halt quasi das Bier geschmeckt hast, aber den Alkohol nicht so stark. Die sind gut. Aber normalerweise habe ich es halt eher lieber, wenn da ein bisschen weniger drin ist. Und dann habe ich es gerne auch so halt ein bisschen hopfig, bitter. Also diese Pale Ales mag ich schon recht gerne, aber jetzt bin ich auch, ich bin zum meine, in der Schweiz habe ich irgendwie ein paar schöne Biere getrunken. Das war jetzt mal cool, das war in dem Theater im Millers, wo wir aufgetreten sind an zwei Abenden. Da hat auch irgendwie anscheinend der Barkeeper oder der Besitzer von der Bar, ich weiß nicht, was das war, der hat auch irgendwie Bier gebraut, halt irgendwie auch so zu Hause und das halt in der Bar verkauft. Das war auch eines der besten Pale Ales, die ich getrunken habe. Aber ich kann leider nicht sagen, wie es heißt und wo du es kriegst, weil es heißt nicht und es hat keinen Namen. Es hat nicht mal irgendwie, du hast es bekommen in einer schwarzen, braunen Flasche ohne Etikett, ohne irgendwas drauf. Mhm. Das hieß halt irgendwie Pauls Bier, gibt's heute Abend, morgen ist es aus.
Ja, super.
Das war echt super. Das haben wir auch dann ausgetrunken an dem Abend. Und das war echt gut.
Ja, das sowas finde ich toll. Dann, das, weil ich mag halt immer gerne, wenn es Dinge gibt, die es nicht überall gibt. Ja. Und seit man alles mögliche im Internet bestellen kann, kriegst du halt alles überall. Und das Einzige, was sich daran hindert, irgendwie dieses leckere Müsli von St. John's in London dir zu bestellen, ist halt, dass das Porto ungefähr so viel kostet wie die Tüte Müsli selbst und darum lässt es dann halt. Aber letztendlich ist es ja gar nicht mehr knapp. Also, und wenn du dann mal Leuten was mitbringen willst, dann hast du halt immer so das Problem, ja, hättest du auch um die Ecke bekommen. Ja. Hast du davon Flaschen mitgenommen denn?
Nee, wir haben alles ausgetrunken.
Ach so, ihr habt den kompletten Vorrat getrunken?
Ja, so viel war da ja nicht. Es war dann gesagt, wir waren ein bisschen was und dann irgendwie am nächsten Tag war es dann schon wieder aus. Also da war wirklich nur in der Bar dort selbst zu trinken. Ich nehme an, wir werden wieder anderes machen, aber das, was ich halt da getrunken habe, das war halt aus.
Jetzt ist die Frage, je nachdem, wie man es beurteilt, ob man es beurteilt, dass es zum Schaden anderer Menschen ausgetrunken wurde oder zum Nutzen anderer Menschen ausgetrunken wurde. Jetzt kriege ich den verdammte Axt. Ich habe gerade versucht, eine total schöne Brücke zu bauen zu einer Studie, die amerikanische Wissenschaftler durchgeführt haben. Und da ging es darum, wie unser Gehirn Absicht und Zufall unterstellt. Und zwar, wenn du, Probanden wurde ein Szenario dargelegt, ein Manager trifft eine Entscheidung, die schädigt die Umwelt. Hat er mit Absicht gehandelt oder nicht? 80% antworten, ja, er hat mit Absicht gehandelt. Anderes Szenario, ein Manager trifft eine Entscheidung, die der Umwelt nützt. Hat er mit Absicht gehandelt oder hat er nicht mit Absicht gehandelt? Nur noch, 25% sagen, er hat mit Absicht gehandelt. Das heißt, unterstellen, also ist das Ergebnis, also kommt im Ergebnis das Wort oder eine Abwandlung des Begriffes schädigen vor, gehen wir zu 80% davon aus, dass absichtliches, absichtsvolles Handeln vorliegt. Kommt ein Nutzen drin vor, gehen wir nur noch zu 25% davon aus, dass ein willentliches Handeln vorliegt. Und das liegt daran, sagen die jedenfalls, weil die haben nämlich gleichzeitig auch noch in die Gehirne der Leute geguckt, also mit irgendeinem bildgebenden Verfahren, MRT oder sonst was, dass bei einem negativen Ausgang unsere Emotionen beurteilen, ob Absicht da war oder nicht. Bei einem positiven Ausgang bewerten wir das Ganze kognitiv und wenden statistische Methoden an. Naja, aber es hat ihm ja auch genutzt und wägen ab und so. Also immer wenn was Schlimmes passiert, beurteilen wir es mit unseren Emotionen, was dann auch wiederum korreliert mit der Amygdala, also dem Mandelbrotkern, wollte ich gerade sagen, Mandelkern im Gehirn, in dem wir uns auch in dem auch Empathie und sowas sitzt. Also das Ding ist wohl sehr aktiv, wenn eine Handlung negative Folgen hatte.
Interessant. Also man kann sich quasi sparen, was Gutes absichtlich zu machen, weil es einem keiner abnimmt.
So. Ja, so könnte man das eigentlich nennen, ja. Beziehungsweise müsste man halt hingehen und sagen, okay, wenn ihr das alles kognitiv bewertet, müsste man eigentlich vorher schon irgendwo hinschreiben, was man vorhat, welche gute Absicht man hat, bevor man anfängt zu handeln.
Interessant. Gut, ich habe jetzt was überhaupt nicht zum Thema passt. ungefähr so viele Meldungen habe ich gar nicht mehr. Aber in Schottland steht ein transsexueller Baum.
Ja, wie möchte der angesprochen werden?
Das ist die sogenannte Fortingerliu. Das ist einer der ältesten Bäume in ganz Europa. Ungefähr 3000 Jahre alt, schätzt man. Also wirklich, sind schon die Römer rumgelaufen, wie der Baum da gestanden ist. Der steht halt irgendwie in einem alten Kirchhof in der Grafschaft Perthshire. Und von dem ging man davon aus, dass das eben ein männlicher Baum ist. Und jetzt hat er vor kurzem Beeren mit Samen produziert, die Eibe. Eine Eibe ist es, Taxus baccata. Ja, also man hat halt schon hier vom Royal Botanical Garden in Edinburgh hat er gemeint, das ist ein wirklich seltenes Ereignis, sehr ungewöhnlich und vorher ist noch nicht erklärbar, ist die offizielle Stellungnahme. Also anscheinend hat er sein Geschlecht gewechselt, der Baum. Man weiß ja nicht warum, also vermuten irgendwie dann hormonelles Gleichgewicht, irgendwie Umweltbedingungen, Stress, Umweltverschmutzung und so weiter, aber
mir war überhaupt nicht klar, dass Bäume unterschiedliche Geschlechter haben.
Nein, nicht alle. Also es gibt schon manche Bäume, also ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie viele es sind und so weiter, aber es gibt schon halt, wie gesagt, bis bei Pflanzen gibt es halt Pflanzen mit Geschlecht und Pflanzen ohne Geschlecht. Uh-huh. Und bei den Bäumen gibt es ja auch ein paar. Also musst du irgendwie zum Beispiel Tomaten oder sowas. Ich glaube, Tomaten musst du ja auch dann irgendwie drum, brauchst du die ganzen Bienen und die Blumen und die das Ganze dann halt irgendwie bestäuben, ja, und so weiter. Klar. Die halt irgendwie unterschiedliche Geschlechter haben und die sie nicht selbst bestäuben können.
Und ich wollte doch gerade schon sagen, wahrscheinlich habe ich auch einfach nur in Bio nicht hinreichend aufgepasst.
Das ist mit den Bienchen und Blümchen keiner erklärt noch.
Stimmt. Nee, keine Ahnung, woher die ganzen Kinder hier kommen.
Tja, ne, dann bist du, gut, ist das musst du deine, frag mal deine Eltern, die müssen das machen.
Ich habe meine Mutter mal gefragt, wo denn eigentlich die Kinder herkommen oder wo die rauskommen oder so ähnlich, ich weiß gar nicht mehr so genau, und dann sagt sie ja, da wo sie auch reinkommen. So einfach kann es sein, ne?
Ja, stimmt ja im Prinzip auch.
Mir fällt gerade auf, dass ich auch nur noch eine einzige Meldung hier auf meinem Zettel habe, das ist ja lächerlich.
Tja, na ja, gut. Wir sind ja schon 1,5 Stunden.
Das stimmt, wir sind schon 1,5 Stunden am Reden. Dann kommt jetzt meine letzte Meldung. Die britische Wissenschaft hat festgestellt, dass Pflanzenproben in naturhistorischen Museen falsch benannt sind. Das bedeutet jetzt vielleicht nicht so viel für jemanden, der damit nichts zu tun hat, aber die sind halt rummarodiert, haben sich also in einigen naturhistorischen Museen umgeguckt und haben Falschbeschriftungen, also Abweichungen zwischen 27 und, wo war's? 58% gefunden. Ja, haben sich ja die Sammlung angeguckt, was ist das, was steht drauf, was ist es wirklich? Naja, und also, ja. Je nach Museum bis zu 58% aller Exponate sind falsch beschriftet. Naturhistorische Museen von, was war das? Dingsbums in, also Pflanzen in Alkohol. So. Wie heißt das?
Ich weiß, was du meinst.
Das ist eingelegte Zeug, ne?
Ja.
Ja. Aber schon krass, oder? Mhm. Und ja, drauf gekommen sind sie, weil ja immer mal wieder neue Arten entdeckt werden, und zwar in Museen. Die dann wie andere Arten beschriftet sind, aber stellt sich dann halt raus, dass es keine neue Art ist.
Tja, ist die Frage, weiß man, woran das liegt? Also wäre da das irgendwie, gibt es ja irgendwelche globalen Gründe oder ist es einfach nur jede Menge Leute, die jede Menge Unsinn machen? Oder nicht Unsinn, aber halt Fehler machen?
Das Einzige, was sie als Grund angegeben haben oder als Hauptgrund angegeben haben, ist höchstwahrscheinlich einfach nur Stress, also Arbeitsbelastung.
Gut.
Also weil die Forscher mit dem Klassifizieren nicht hinterherkommen.
Tja,
die armen Forscher. Und hier die letzte Meldung von Florian Freistetter.
Oh, ist schon eine Meldung.
Achso, du sagtest, du
hättest... Nein.
Achso, nee, sonst hätte ich habe gerade noch eine gefunden auch.
Nein, ich habe schon hier der Koloss von Rhodos.
Ja. Was fängt schon gut an. Ich weiß nicht warum, aber fängt schon super an.
Es war eine Meldung hier, jemand will den Koloss von Rhodos neu bauen.
Siehst du? Warum?
Genau, das sind hier junge Architekten, Ingenieure und Archäologen aus Griechenland, Spanien und Großbritannien wollen den Koloss von Rhodos nachbauen. 150 Meter hoch. Mhm. Kostet 240 Millionen Euro.
Ja.
Und finden aber alle... die keine jungen Architekten sind, ziemlich bescheuert. Ja, also alte Architekten offensichtlich und Archäologen. Das Ganze gab schon im Jahr 2000 schon mal einen Versuch, so ein Ding neu zu bauen. Ja. Die meinen das halt irgendwie, die haben es hier als Kitsch bezeichnet.
Ja, genau.
Ich meine, es gibt ja auch ein Video, da ist halt irgendwie, ja, es steht halt irgendwie so ein riesen Kerl über dem Hafen und du fährst halt genau da unter seinem Dingens durch und es ist halt irgendwie 150 Meter hoch und ja, ich meine, gut, wenn du es halt da hast, dann steht es halt da, aber ob es jetzt wirklich so cool ausschaut, weiß ich nicht, also ich meine, es ist halt diese ganze Weltwundergeschichte. Also,
ja, so aus touristischer Sicht oder sowas könnte ich mir vorstellen, dass das ganz witzig ist, aber.
Ja, vor allem, man weiß ja auch nicht, wie gesagt, das Tourist, man weiß, du kannst im Prinzip irgendwas hinbauen, aber du hast ja keine Ahnung, wie das Teil wirklich ausgesehen hat.
Ja.
Weißt du nicht, wie es ausgeschaut hat und wie groß das wirklich war und so weiter. Also generell bei den ganzen, wahrscheinlich sind die ganzen, diese berühmten 7 Weltwunder der Antike, ich meine, wahrscheinlich sind die alle nicht so extrem spektakulär, wie wir es jetzt im Nachhinein tun. Also, die meisten kennen die wahrscheinlich auch nicht mal alle 7 Weltwunder. Kriegst du sie alle hin spontan?
Ich? Nee.
Ja?
Nee. Die hängenden Gärten, ja, der Koloss von Rhodos, der Fernsehturm von Alexandria, die Bibliothek von Alexandria.
Nee.
Nicht? War die keine? Keins? Nee.
Oh. Nee. Die Pyramiden haben wir noch.
Die Pyramiden, stimmt.
Und gibt es irgendwie irgendwas mit den Semiramis-Tempel? Nee, das war die hängende Gärten von Semiramis. Irgendein Diana-Tempel, glaube ich, gibt es noch. Mhm. Dann gibt es noch irgendwas mit Zeus. Da sind wir auf 6. Und irgendeins fehlt noch. Was ist die?
Atlantis.
Genau.
Atlantis, basta.
Ja, wir haben auch irgendwelche Dinger rum, das ist genauso wie wahrscheinlich das ist das Äquivalent zu dem, was du jetzt eben in allen Buchhandlungen rumliegen siehst, irgendwie 100 Orte in Sachsen-Anhalt, die sie gesehen haben müssen, ja, also oder Thüringen und was da alles gibt und 100 Orte auf der Welt, die sie gesehen haben müssen, wo auch irgendwie irgendein Scheiß drin steht, den halt irgendwelche Tourismusorganisationen irgendwie sich ausgedacht haben. Mhm. Aber genau so wie letztes, es gab irgendwie in Jena sind sie gerade alle ganz, ganz aufgeregt, weil irgendein amerikanisches Blog den Jena Weihnachtsmarkt zum schönsten Weihnachtsmarkt der Welt irgendwie ernannt hat.
Dummerweise liegt es in Ostdeutschland, sie können gleichzeitig nicht empfehlen, da hinzufahren, weil man da so oft auf die Fersen kriegt, wenn man nicht weiß ist.
Nee, das nicht. Also das nicht, nee. Also wenn du in Ostdeutschland wohnen, einen guten Ort haben willst, wo du nicht auf die Fresse kriegst, dann in Jena. Also das okay. Da ist da haben wir am wenigsten. Nee, aber das Ding ist, also das mit der Weihnachtsmarkt von Jena ist schon nicht schlecht, ja. Also, aber ist auch nicht so außergewöhnlich. Aber das Ding ist halt, das gibt irgendwie irgendwann im Jahr 2007, glaube ich, guter Fotograf ein ziemlich gutes Foto gemacht von dem Weihnachtsmarkt, irgendwie so von oben auf den unseren schönen alten Rathausplatz mit den gerade frisch renovierten alten Häusern rundherum. Und dann hat es noch so ausgesehen, als wäre es alles leicht eingeschneit und alles schön beleuchtet. Also wirklich schaut da wirklich so aus, so wie sich Amerikaner halt wie so den idealtypischen europäischen Spielzeughäuschen natürlich. Weihnachtsmarkt irgendwie vorstellt, ja.
Und die Amerikaner glauben ja auch alle, Deutschland sähe überall aus wie im Schwarzwald.
Genau, das ist halt aber, das ist halt irgendwie ein spezielles Foto. Wenn du dann irgendwie da dich einmal in die andere Richtung gedreht hättest, hättest du halt irgendwie den Blick gehabt auf unser irgendwie geschissenes LED-beleuchtetes Riesenrad und irgendwie den riesengroßen Parkplatz, auf dem die Glühweinbuden rumstehen und der Autoscooter und der ganze Krempel. Genau. Also dann alles überhaupt nicht weiß, was so toll ausschaut. Und dieses Foto wird halt irgendwie, jener sagt, glaube ich, schon letztes Jahr auch bei irgendeiner amerikanischen Zeitung oder was eine englische Zeitung auch wieder auf Platz 1 der tollsten Weihnachtsmärkte der Welt gelandet, weil halt immer dieses eine Foto halt wirklich cool ausschaut, ja. Aber kein Mensch irgendwie.
Da ist da jemals hingefahren, oder?
Genau. Und vermutlich war das irgendwie mit den sieben Weltwunder genauso. Das war halt irgendwie, die haben halt irgendwie irgendwelche die Tourismusverantwortlichen von damals quasi gesagt, hier, die sieben Orte sind cool. Und genau. Weil das irgendwie vor 5000 Jahren oder 3000 Jahren jemand mal 2000 Jahre.
Also alles hören sagen dann.
Irgendwer gesagt hat, ist das jetzt irgendwie heute, weil es halt die Alten gesagt haben, glauben wir das und wollen das nachbauen.
Genau, das Wissen der Alten war ja schon immer ein ganz wichtiges Wissen, das weiß ja auch der Heilpraktiker.
Genau.
Und damit beenden wir diese Ausgabe der Wissenschaft und danken für die Aufmerksamkeit.